Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur Folge Nummer 158 der großen Rückblicksshow auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2024. Meine Stimme ist wieder einigermaßen flüssig. Vielen Dank an all die Medikamente und was die pharmazeutische Industrie so hervorgebracht hat. Das Schlafdefizit ist weiterhin vorhanden. Ich denke mal, der ein oder andere kann da durchaus relaten dazu, aber das soll uns nicht davon abhalten, gut gelaunt und noch einmal mit offenen Augen durch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2024 zurückzublicken. Was erwartet uns heute? Wir machen einen kleinen Streifzug durch fünf rappelvolle und wie immer viel zu lange Wettkampftage. Wir werden da klären, warum es bei manchen Sportlern beinahe nicht zu ihrer Goldmedaille gekommen wäre. Wir sehen Wissenschaft in der praktischen Anwendung und wie jedes Jahr bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aber dieses Jahr irgendwie ein bisschen mehr, verabschieden wir mal wieder einen Jahrgang von den DJM. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich den großen Dank ausrichten an den Unterstützer, an den Hauptunterstützer dieses aber kleinen, aber feinen, chlorhaltigen Hörspiels, nämlich an Speedo. Und mit dem Ende der neuen Saison kann man ja auch schon mal vorausblicken, was so eigentlich ab August sich im Becken wieder abspielen wird und wie man so vorhatte, sich dort durchs Wasser zu bewegen und im Wettkampf schnell zu sein. Und da kann ich eigentlich nur Empfehlungen aussprechen, euch mal das neue Equipment, das Sortiment von Speedo anzuschauen. Ich hatte selber die Möglichkeit, ja, die Wettkampfhose zu testen, im Wettkampf zu erproben und Probe zu schwimmen und muss sagen, es war schon ein beeindruckend gutes Gefühl, dass es auch zu neuen Zeiten geführt hat. Es war ein schönes Add-on, aber es hat sich wirklich ganz herausragend angefühlt und ich kann das an der Stelle guten Gewissens weiterempfehlen, dass ihr da vielleicht auch selber mal einen Blick drauf werft unter www.speedo.de oder ihr schaut mal unten in den Shownotes, dort ist der Shop auch nochmal verlinkt. Neben Speedo, die als Hauptträger dieses Projekt unterstützen, seid aber natürlich auch ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz vorne mit dabei, die mit mal größeren, mal etwa kleineren Beträgen dafür sorgen und ihre Wertschätzung ausdrücken. Und ich möchte da wirklich nochmal darauf hinweisen, dass jeder Kleinstbetrag unter paypal.me/swimcast wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, genauso wie es jeder Kommentar auf Social Media tut, jeder Like, jede Sternebewertung auf Spotify und so weiter und so fort, zeigt mir, dass dieses Projekt hier Anklang findet und dass wir gemeinsam für den Schwimmsport unterwegs sein können. Also herzlichen Dank auch an euch, die ihr hier dieses alles möglich macht. Und bevor wir zu den Geschehnissen und Ereignissen im und rund um das Wettkampfbecken in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark kommen, werfen wir einen Blick auf die Nachrichten der vergangenen Woche. Und hier war es eine Nachricht zum Ende der deutschen Jahrgangsmeisterschaften beziehungsweise am Anfang dieser Woche, die so mittelgroße Schockwellen ausgelöst hat. Und zwar war es ein Social Media Post und eine Pressemitteilung von Zoe Vogelmann, die seit dieser Saison, seit der Saison 23/24 in den USA, in der University of Louisville studiert und dort auch schwimmerisch unterwegs ist, die für Aufsehen gesorgt hat. Denn in diesem Posting und in dieser Pressemitteilung gab Zoe das Ende ihrer leistungssportlichen Karriere bekannt und das kam sehr, sehr überraschend. Zwar war schon durchaus in den Meldelisten der für den Qualifikationszeitraum zu den Olympischen Spielen zu entnehmen, dass dort ihr Name fehlt, aber das kann ja vielerlei Gründe haben. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine schlecht gelaufene Saison sein, das kann eine Aussichtslosigkeit auf eine Qualifikation sein und lieber eine ruhige Vorbereitung auf die neue Saison, auf die kommende Saison. Also da war überhaupt noch gar nicht abzusehen, dass es hier wohl die letzte Schwimmsaison für Zoe gewesen sein wird. Und so ist es, dass die Kurzbahn-EM und Langbahn-EM-Finalistin über 400 Meter Lagen bekannt gegeben hat, dass sie ihren Badeanzug für immer an den Nagel hängen wird. Und die Gründe lesen sich da leider, möchte man fast sagen, altbekannte. Denn auch sie spricht von physischen und psychischen Problemen, die sie seit einigen Jahren mit sich herumträgt und herumschleppt und immer mit dem Schwimmsport in Verbindung bringt. Also dass sie spricht über das Gleiche, was Julia Mozinski auch gesagt hatte im Anschluss an ihre Olympia-Qualifikation, was sie erst lernen musste, dass eine Zeit nichts über den Charakter ihrer Person aussagt, dass eine Zeit nicht den Wert ihrer Person definiert und mit ähnlichen Problemen so beschreibt das Zoe hier, hatte sie auch zu kämpfen. Und zur Winterpause 22/23 war sie noch sehr, sehr schnell unterwegs gewesen und konnte dann an die Zeiten eigentlich, oder konnte die Zeiten dann im Saisonverlauf 23 nicht mehr wirklich steigern und war jetzt diese Saison auch weitestgehend durch ihren Aufenthalt in den USA auch vom Wettkampfgeschehen soweit weg eigentlich. Also da hat man dann auch nicht mehr viel gehört. Und ich möchte an der Stelle aber auch nochmal ein Zitat hervorheben, weil man ja dann häufig sagt, naja, okay, es gibt ja Hilfsangebote, es gibt Sportpsychologen, der Verband stellt Kontakte her, es gibt Mediziner, weil sie auch über körperliche Schmerzen, über starke körperliche Schmerzen klagte. Und da lässt sie sich hier mit den Worten zitieren, dass sie sich bestens betreut und beraten von den medizinischen und sportlichen Experten fühlte. Und trotzdem jetzt diesen schweren Schritt getan hat, mit dem sie sich über Monate hinweg beschäftigt und den sie über Monate hinweg mit sich selbst und mit anderen diskutiert hat, dass sie diesen Schritt jetzt gegangen ist und ihre Karriere beendet hat. Und das ist wirklich schade tatsächlich. Und da können wir nur beste Wünsche aussprechen rüber in die USA, dass es der richtige Schritt ist, dass es ein Schritt ist, den sie nicht irgendwann bereut und dass es zu einer erheblichen Verbesserung ihres Wohlfühlens kommt, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer, mentaler Ebene, und dann ist auch alles richtig gemacht und dann ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und alles bestens. Es gibt so viel mehr als nur das Wettkampfbecken, das, was im Wettkampfbecken passiert, sondern es gibt auch noch ganz klar den viel, viel größeren Lebensbereich, der außerhalb des Beckens stattfindet und in dem man sich auch wohlfühlen muss. Und im besten Falle sind das zwei völlig getrennte Bereiche, was als Leistungssportler, glaube ich, sehr oft nicht so einfach ist, das unter einen Hut zu bringen. Und die Geschichte kann hier an der Stelle tatsächlich schon manchmal wirklich sehr, sehr komische Zufälle bieten, dass es schwerfällt, nicht dran zu glauben, dass das irgendwie gescriptet ist. Denn während Zoe Vogelmann ihre Karriere beendet hat, hat sie in der Woche zuvor ihren deutschen Jahrgangsrekord über die 200 Meter Lagen an Linda Roth verloren. Und wenn man möchte, könnte man dort vielleicht sagen, das ist eine kleine Wachablösung, die hier im Lagenschwimmen stattgefunden hat. Und das schlägt die Brücke rüber nach Berlin zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2024. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas schwierige Überleitung, aber es kann nicht immer leicht und smooth gehen. Diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften waren für viele Sportlerinnen und Sportler sicherlich etwas ganz Besonderes, für mich allerdings auch, denn es hieß in den Finalabschnitten, dass meine Stimme das Schwimmgeschehen im Becken live begleiten wird für alle, die entweder direkt auf YouTube mit dabei waren und sich das dort angeschaut haben und mitgefiebert haben mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit denen sie ihr sympathisiert, oder für alle, die das Ganze nochmal im Nachhinein sich anschauen wollen. Also es ist festgehalten für die Ewigkeit, und das war schon, ehrlich gesagt, eine ziemlich, ziemlich krasse Erfahrung, denn diese Live-Umgebung ist nochmal etwas anderes. Live auf Sendung heißt live. Da gibt es kein Zurück, kein Korrigieren, kein nochmal drüber nachdenken. Das ist echt anstrengend, in den richtigen Momenten die richtigen Worte zu finden. Ich maße mir an, ich habe das ganz okay gemacht und ganz gut. Zumindest erstmal das Minimalziel erreicht. Es wurde nicht großartig in der Kommentarspalte gelästert. Das war schon erstmal das Minimalziel. Der Rest kommt dann von selber, und vielleicht auch an der Stelle möchte ich zuallererst einmal mich beim Deutschen Schwimmverband, beim DSV bedanken, die hier offensichtlich das Vertrauen hatten in mich, dass ich das machen könnte. Ich hoffe, ich habe dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Jetzt gleichermaßen gilt es aber auch für die Vereine und für die Trainerinnen und Trainer, die auf meine Fragen geantwortet haben, die mir Auskünfte gegeben haben, die in der Mittagspause mit mir gesprochen haben, die mich mit Informationen versorgt haben, ja, teilweise auch mit Informationen, die noch Verschlusssache waren, und ich hoffe, ich habe euch da nicht enttäuscht und nicht zu viel ausgeplaudert und alles im richtigen Maße kundgetan. Und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich geflasht, dass die Videos inzwischen tatsächlich deutlich über 60.000 Abrufe haben. Das ist schon ja beeindruckend, und hätte ich mir so auch tatsächlich vor einigen Jahren nicht träumen lassen, dass es mal so weit kommen wird. Und mein Ziel war es tatsächlich an der Stelle auch, die Geschichten zu präsentieren, die Sportlerinnen und Sportler zu präsentieren, die Vereine auch zu präsentieren, die Arbeit hervorzuheben, die dahinter steckt? Was gehört mit dazu? Wie sind die Sportlerinnen und Sportler so drauf? Was geht einem so durch den Kopf? Was macht man da? Und so von dem, was ich gehört habe, ist das tatsächlich auch sehr, sehr gut angenommen worden von euch. Dafür vielen Dank. Das hätte auch vollkommen schief gehen können. Und hätten alle gesagt, so was blabert der Hannes da eigentlich? Kann ich sich mal gucken, warum sie jetzt den linken Armzug und den rechten Arm durchs Wasser bewegen. Letztendlich obliegt das euch an den Empfangsgeräten, wie es früher so schön hieß. Ihr entscheidet, ob das gut war oder schlecht und was man vielleicht besser oder anders machen könnte beim nächsten Mal oder was wir unbedingt beibehalten sollten. Also das war schon wirklich abgefahren und nochmal eine ganz andere intensive Erfahrung, die ich dort sammeln durfte. Und wie das so ist, also gut, das Gute war, ich für meinen Teil blieb da viel, viel mehr an den Wettkämpfen verhaften und habe wahnsinnig viel mitbekommen von der ganzen Stimmung in der Halle, von dem, was die Sportlerinnen und Sportler im Wasser gemacht haben. Und muss sagen, dieses Jahr hat mich die Athletentribüne, auf die wir dort auch geguckt haben, von unserem Techniktisch, von den Sprechern und vom DJ-Pult noch von meiner Warte, sie hat mich wirklich vollends überzeugt. Das war ja abgefahren, was dort abging, also welche Support-Duelle sich die verschiedenen Vereine dort geliefert haben, wenn sich Blöcke gebildet haben aus blauen T-Shirts, aus rot-weißen T-Shirts, aus grauen T-Shirts, aus schwarzen T-Shirts, aus roten T-Shirts. Das war sehr, sehr cool mit anzusehen. Und wenn da tatsächlich bei den DJM, und daran kann ich mich so in der Deutlichkeit ehrlicherweise nicht erinnern, dass bei den älteren Jahrgängen hinten raus auf den letzten Tagen tatsächlich dort, dass sie einige Sekunden auf dem Startblock warten mussten, bis sich das Sportlerpublikum beruhigt hat. Bis klar war, so fahren wir mal ein bisschen runter, damit auch alle acht, die da unten das Finale bestreiten wollen, das Startsignal hören. Und das ist großartig, das ist fantastisch, das ist das, wofür du als Sportler dort lebst. Und das ist die Stimmung, das ist die Emotion, das ist die Begeisterung, die du mitnehmen willst. Früher war das eher so, dass bei den jüngeren Jahrgängen die Eltern- und Verwandtentribüne in unserem Rücken vom Sprecherpult, dass die richtig Lärm gemacht haben. Und je älter die Sportler wurden, desto leiser wurden die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und jetzt war es tatsächlich so quasi fast ein konstanter Lärmpegel, eher sogar so mit der Vorstartgeschichte, die ganz klar Richtung ältere Jahrgänge ausschlägt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen Ausdruck einer viel enger zusammenwachsenden Community. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht und richtig viel Atmosphäre verwickelt, vermittelt. Das war mega. Auch die Präsentation der DJM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Social-Media-Kanälen, die von den Vereinen hier gefahren wurde, hat auch einen klaren Sprung gemacht in der Qualität. Und all das hilft uns dabei, Sichtbarkeit zu erlangen und präsenter zu werden. Das war fantastisch, also da fehlen mir wirklich nur warme Worte dafür übrig. Schade ein bisschen, dass es am letzten Tag ein wenig gelitten hat, dadurch, dass schon viele nach Hause gefahren sind, bevor da die Finals unterwegs waren. Denn da gab es durchaus noch mal einiges zu sehen. Spannend auch für mich, dass der letzte Abstand tatsächlich 20 Minuten länger ging als in den Jahren zuvor. Also war es so 18:20 Uhr zu Ende. In den Jahren zuvor war es so 18 Uhr. Ich weiß gar nicht, wo die Verzögerung so wirklich herkam. Und der letzte Tag bot aber nochmal richtig, richtig Spannung an diesem Sonntag, denn da ging es um rekordverdächtige Leistungen oder um rekordträchtige Leistungen. Denn sowohl Theodor Büscher als auch Linda Roth kämpften an diesem letzten Tag, und zwar mit drei Starts gleich, um den 10-Medaillen-Run bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Eine Bestmarke, die von Alina Bajewitsch bisher einzigst gehalten wurde und die jetzt von Linda und Theodor zusammen gleichzeitig hier im Gleichschritt quasi eingestellt worden ist. Dazu werden wir gleich nochmal etwas mehr kommen und ein paar mehr Worte dazu verlieren. Aber diese 10 Medaillen, die Linda hier für die Cannstatter gewann, davon 9 in Gold und eine in Silber, sorgten dafür, dass das Team aus Stuttgart im Süden der Republik den Medaillenspiegel gewinnen konnte. Nämlich mit insgesamt 15 Goldmedaillen holten sie so viele goldene Plaketten aus dem Chlorbecken wie sonst kein anderes Team. Dahinter die Magdeburger mit 14 Mal Gold und das Team der SGS mit 11 Mal Gold auf dem Medaillenspiegel. Und das ist diese kleine Cannstätter Enklave dort unten, auf einmal, was heißt auf einmal, ist jetzt übertrieben, aber hier sich hier die Spitzenposition sichert, hat schon fast etwas von einem gallischen Dorf. Denn weder, dass sie ein Bundesstützpunkt sind, noch dass sie ein Landesstützpunkt sind. Es ist mehr oder weniger ein ganz, in Anführungsstrichen, normaler Verein, der da unten in Stuttgart sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit leistet mit der zentralen TG rund um Farshid Shami, zwar auch einen Ballungsraum hat, oder eine Gruppe hat, die die besten Sportlerinnen und Sportler dort zusammenzieht, die aber gar nicht so riesig groß ist und nicht so auf 4, 5, 6 Ebenen aufbaut, wie man das an den anderen Stützpunkten sieht. Also das kommt jetzt schon überraschend, dass hier der Name Cannstatt ganz oben im Medaillenspiegel steht. Und bevor wir uns dann gleich zu den wirklich einzelnen Jahrgängen und den sportlichen Leistungen widmen, möchte ich noch sagen, dass wir das Organisatorische, was hier bei diesem DJM war und nicht war und was man besser machen könnte, lassen wir einfach mal außen vor. Das führt ganz stumpf einfach zu weit, denn sonst müsste ich mich hier tatsächlich mal wieder über rutschige Treppen aufregen, denn wenn ich schon am ersten Wettkampftag sehe, dass irgendwo aus dem Sanitätsraum 2 Kühlpacks geholt werden, dann weißt du genau, okay, da ist diese Metalltreppe, die ist jedes Jahr aufs Neue rutschig und es hat keine 5 Stunden gedauert, bis der erste Sportler oder wer auch immer, die erste Sportlerin dort den Flattermann gemacht hat und sich einmal ein Kühlpack jetzt für den Hintern und vielleicht für den Hinterkopf oder das Handgelenk holt. Dass da noch nichts passiert ist, also wo ist da eigentlich der Sicherheitsbeauftragte in dieser Halle oder bei dieser Veranstaltung? Das ist für mich völlig unerklärlich und generell ist dieses Treppen, das oben, der Durchgang von zu den beiden Tribünen zwischen Sportler- und Zuschauertribüne gesperrt war, sei mal dahingestellt. Ich meine, wir reden hier über deutsche Jahrgangsmeisterschaften, darüber, dass die Sportlerinnen und Sportler darauf hintapern, sich ausruhen, Kräfte sparen, Kräfte schonen. Die sollen im Wasser schnell sein, die sollen ihre Bestzeiten schwimmen. Das ist das höchste Event. Das hatte bei vielen Priorität hier und nur bei einigen wenigen Durchlaufstationen. Und sie sollen sich ausruhen und all ihre Energie fürs Wasser haben. Und wir zwingen sie dazu, Treppen zu steigen. Treppe runter, hinter dem Vorhang lang, Treppe hoch zum Einschwimmen, zum Ausschwimmen, danach wieder Treppe runter, hinter dem Vorhang lang, Treppe hoch, um auf die Athletentribüne zu kommen, Treppe runter, zum Raus, blablabla. Das, glaube ich, hat durchaus Optimierungspotenzial, aber es gibt auch Positives und damit machen wir jetzt auch noch kurz und knapp zu Ende. Siegerehrungen waren zügig und trotzdem ehrend, das war wirklich toll, dadurch haben wir einiges in den Finalabschnitten an Zeit mal gespart und jede Minute ist kostbar. Wer von morgens früh bis abends spät in der Halle war, weiß das zu schätzen, wenn man 10 Minuten schneller ist als die Zeit. Und es gab endlich mal geile Bilder zum Einmarsch, denn es gab 2 kleine Feuerwerke links und rechts an einem Durchgang, wo die Sportlerinnen und Sportler auf die Startbrücke laufen für tolle Bilder, die sich in der Zeitung auch viel, viel besser machen als eine normale Startbrücke und das, was man so kennt. Denn in meinen Augen gibt es im Vergleich zu den Mannschaftssportarten, mit denen wir konkurrieren, sei das jetzt Handball oder Volleyball oder Fußball oder Hockey oder was auch immer in eurer Stadt gerade groß ist, wir haben den Vorteil, wir haben einen Einmarsch von Athleten. Und da kann man ruhig mal richtig Bohei machen, ein Winken, ein Lächeln, ein Wow, Hände hoch, bisschen Ghetto-Faust, mal ins Publikum lächeln, zu den Trainern sich Selbstvertrauen holen. Und links und rechts ist Bam, 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 Feuerwerk. Das sieht einfach, das macht was her und macht ein bisschen bessere Bilder. Zu den Statistiken. Ich glaube, wenn wir über den gesamten Wettbewerb sprechen, dann sind es 3 Leistungen, die für mich hier ganz, ganz klar hervorzuheben sind. Das sind nämlich 3 Europameisterschaftsnormen für die offene Klasse in Belgrad, die unterboten worden sind. Und hinlänglich gesprochen wurde über die 2 EM-Normen von Linda Roth, die sie unterbot, nämlich über die 200 Meter Freistil und die 200 Meter Lagen, da werden wir auch nochmal drauf kommen. Und eine, die daraufhin im Schatten ein wenig untergegangen ist, ist die 200 Meter Rücken-EM-Norm von Lise Seidel aus Chemnitz, sodass wir hier durchaus auch sehr, sehr schnelle und sehr, sehr gute Leistungen im Wasser hatten. Insgesamt gab es dazu anschließend 7 deutsche Jahrgangsrekorde, an die man sich so ein bisschen gewöhnt fast, ehrlich gesagt. Und das ist aber ein ganz gefährlicher Trugschluss, denn so ein deutscher Jahrgangsrekord bedeutet, dass wir hier im Wasser den jeweils oder die jeweils schnellste 16-Jährige aller Zeiten gesehen haben. Und der DSV hat eine durchaus sehr lange Historie. Und wenn man da der oder die schnellste 12-Jährige, 13-Jährige ist, die da durchs Wasser schwimmt, dann ist das eine richtige Aussage. Also da steckt was drin, da hat man einige bekanntere Namen schon mal überholt. Das hat für die Zukunft nichts zu sagen, aber das ist jetzt für den Moment erstmal beachtenswert und ehrenswert. Und mit 7 Jahrgangsrekorden, es ist ein Aufwärtstrend zu den 3 des vergangenen Jahres, aber im Rahmen, was 2021, 2022 war, dort waren es 8 und 7. Also das ist so das, was man hier erwarten kann. Anders sieht es tatsächlich bei den Disqualifikationen aus. Und das ist, hinterlässt einen faden Geschmack und wird sicherlich nochmal für Diskussionen sorgen. Denn mit 42 Disqualifikationen in diesem Jahr gab es 19 mehr als vergangenes Jahr. Da waren es 23. 2021, 2022 waren es 30 bzw. 33 Disqualifikationen, also auch deutlich weniger als dieses Jahr. Und ich habe jetzt keine davon gesehen. Ich war nicht der Schiedsrichter, der Wenderichter, der Zeitnehmer am Beckenrand, der dafür verantwortlich ist, das Schwimmen zu beobachten und möchte auch wirklich nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass die Kampfrichterinnen und Kampfrichter niemanden aus Spaß und Jux und Dollerei vom Wettkampf ausschließen und disqualifizieren, sondern dass sie wirklich einen Fehler gesehen haben. Und dennoch bleiben Zweifel. Wenn ein Carlo Zander und ein Elias Himmelsbach über 400 Meter Lagen disqualifiziert werden, weil sie sich bei der Rücken-zu-Brust-Wende zu zeitig umdrehen und dann auf den Bauch angeblich anschlagen, ist für mich noch eine Sache, okay, die kann passieren. Wenn du im Vorlauf nicht all in gehst, sondern lang und ruhig, weil du sowieso weißt, du kommst ins Finale, dann passt vielleicht das Timing zur Wand nicht, dann drehst du dich ein Stückchen zu weit und dann bums ist es passiert, berührst du die Wand in Bauchlage, hast dich über die 90 Grad zur Seite gedreht, dann ist das so. Ganz anders sehe ich das hingegen schon wieder bei Marie Stroheim und Linda Roth, die disqualifiziert wurden, weil sie bei Brust, bei Marie und in Delfin, bei Linda, mit nur einer Hand angeschlagen haben sollen. Und das ist schon eher so ein Ding, wo ich denke, buh, das sind beides Sportlerinnen mit viel Wettkampferfahrung, genauso wie Carlo und Elias. Und Linda weiß, worum es hier ging. So, diese 400 Lagen Disqualifikation hat sie nämlich ihre 11. Medaille gekostet und damit wäre sie die alleinige Medaillenrekordhalterin gewesen. Ich kann mir das wahnsinnig schwierig vorstellen, also ich habe da Zweifel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, was die Kampfrichter dort tun und auch Sportler, Sportlerinnen machen Fehler. Was beim Rückenschwimmen gilt, kann beim Delfinschwimmen genauso gelten. Dann gleitest du zu lange ran, fängst schon mit der Drehung an und dann ist nur eine Hand an der Wand. Das ist dann einfach Mist. Gleiches galt für Rudolf Borders über die 400 Meter Lagen. Auch dort nur mit einer Hand beim Brustschwimmen angeschlagen und im Finale, naja, ärgert man sich ein bisschen mehr. So ist es. Okay. Haben wir viel darüber gesprochen, wer nicht ins Ziel gekommen ist und nicht nochmal im Finale starten durfte oder dann dort seiner Medaillenchance verwehrt wurde. Wir haben die besten Leistungen overall hervorgehoben. Wie sieht das jetzt in den einzelnen Jahrgängen aus? Und damit starten wir im Jahrgang 2011 weiblich. Und die 2011er Mädels haben den Wettbewerb eröffnet, haben auch den Finalabschnitt eröffnet und dort gab es direkt einen Knaller, in Anführungsstrichen, von Alice Hennig, der mich auch fast am Kommentatorenmikrofon überfordert hätte. Das sieht man nämlich gar nicht so oft. Alice Hennig stand im 200 Meter Delfin-Finale, im ersten Finale dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und bei der 150 Meter auf der dritten Bahn irgendwo dort passierte ihr etwas, was man niemandem so richtig hofft. Weder im Vorlauf noch im Finale noch so ganz generell. Sie musste das Rennen aufgeben. Vermeintlich, weil sie sich verschluckt hatte, alles sah zumindest danach aus, dass sie auf einmal, ja, war es ganz, ganz schwierig. Also veränderte sich ihr Stil ad hoc und sie hat noch dagegen angekämpft und irgendwann ging es nicht mehr. Dann kamen die Arme nicht mehr über Wasser nach vorn, sondern war ein Brustarmzug, Arme unter Wasser nach vorn. Und es wurde für alle offensichtlich, zum einen Disqualifikation, das Rennen ist gelaufen. Und zum anderen, da ist was richtig Ätzendes bei ihrem ersten Start, bei ihren ersten deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor diesem großen Publikum in dieser Riesenhalle passiert. Sie kann das Rennen nicht beenden. Und diesen Schlag wegzustecken, ist Hut ab. Also sowohl für Alice als auch für das Trainerteam, als auch die Freundin hinten dran im Hintergrund, wer auch immer dort alles dann mit dabei gewirkt hat. Denn sie stand am nächsten Tag wieder am Beckenrand, wieder auf dem Startblock und hat dann noch sehr erfolgreiche deutsche Jahrgangsmeisterschaften erlebt, gewann nämlich insgesamt 5 Medaillen. Das Doppelgold über die 200 und 400 Meter Lagen, Gold über die 400 und 800 Meter Freistil und Silber über 100 Meter Delfin und hätte mit der ziemlich sicheren Medaille über die 200 Meter Delfin zu Anja Schaumburger aufholen können, die bei Kenny Leitner in Saarbrücken trainiert und ähnlich wie auch oder quasi identisch mit Alice in Halle dort 5 bis 6 Mal wöchentlich circa 4,5 Kilometer pro Einheit trainiert. Also die beiden nehmen sich da gar nicht so von dem, was sie im Becken tun. Waren insgesamt 6 Mal beide auch auf dem Startblock unterwegs, hatten sich für 6 Finals qualifiziert. Und Anja Schaumburger gewann auch insgesamt diese 6 Medaillen und krönt sich damit zur, wenn man so möchte, erfolgreichsten Sportlerin in diesem Jahrgang. Gold über 100 Freistil, Bronze über 200 Freistil, Silber über 50 Delfin und dann 3 Rückenmedaillen, Bronze über 50 und Gold über die 100 und 200 Meter. Und das sah auch stilistisch bei ihr schon gar nicht so schlecht aus. Generell etwas, wo ich sagen musste, boah, das sehen die jüngeren Jahrgänge in diesem Jahr etwas besser aus als die 2010er im letzten Jahr, so zumindest mein Eindruck mit einem Jahr Abstand, das weiß man ja auch meistens nicht so ganz genau. Auf Platz 3 und 4 der häufigsten Medaillensammler oder der Podestbesucherinnen landete Mila Mauermann mit 4 Medaillen, davon 2x Gold über 200 Meter Freistil und 100 Meter Delfin, Silber über 200 Delfin und Bronze über 400 Freistil und Julia Kaul, die über die Kraulstrecke 3x mit der Silbermedaille erfolgreich war, nämlich über 200, 400 und 800 Meter und mit Gold über die 1500 Meter Freistil wieder zurück ins hessische Frankfurt gefahren ist. Ist da auch diejenige, von dem, was ich mitgekriegt habe, mit dem höchsten Trainingsumfang, 5 bis 6 Mal Training pro Woche, das hatten wir schon mal gehört, plus 2x 75 Minuten Frühtraining bei unter anderem Christian Schaus von der SG Frankfurt. Dann gab es noch übers Rückenschwimmen Franziska Milbach aus Leipzig, die 3x Silber holt, über den Bruststrecken holte Maggie Messel Gold über 100 und 200 Meter Brust. Und da hört ihr schon raus, so richtig ganz klare Favoriten gab es nicht. Es ist im Prinzip der große Gemischtwarenladen ohne klar erkennbare Struktur. Das formt und färbt sich alles noch hier in Zukunft hinaus. Überraschend für mich eigentlich in diesem Jahrgang, dass es häufig zu hören war, dass die Trainerinnen und Trainer auf Starts verzichtet haben, zugunsten von Qualität. Der Wettkampf dauert 5 Tage, das ist schwierig, ne, hohe Wettkampfhärte direkt am Anfang zu haben und dann die Sportler 10-mal, 11-mal auf den Startblock zu tragen. Und das ist für mich auch so ein kleiner Trend, der sich da möglicherweise umkehrt. Das hatte ich in den letzten Jahren auch eher so anders erwartet, dass man dort eher dahin gegangen war, ja komm, wir machen Wettkampfhärte, wir melden lieber einen Start mehr als einen Start weniger. Das ist jetzt hier hingegangen worden und gesagt, wir kommen erstmal über die 5 Tage klar. Und da war vor allen Dingen aus den Magdeburger Kreisen zu hören, dass es so Richtung Samstag, Richtung 4. Wettkampftag schon echt ganz schön schwierig war mit der Konzentration und mit der Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und Sportler. Damit kommen wir zum Jahrgang 2011 männlich. Und hier gab es 2 Sportler, die alles überragt haben. Wenig überraschend, das war im Vorgespräch schon deutlich geworden. Und das sind Theodor Büscher und Jannis Kube. Theodor Büscher von der SG Essen gewann insgesamt 10 Medaillen, die ein bisschen, ehrlich gesagt, untergehen, weil sich alle darauf stürzten, dass hier Linda Roth auch 10 Medaillen gewinnt. Davon 9 in Gold und das ist Theodor nicht vergönnt gewesen. Ist es deshalb weniger wert, wie oft er hier das Siegerpodest besucht hat? Ich denke, auf gar keinen Fall. Denn was man nicht unterschätzen darf, 10 Medaillen heißt auch, dass du in diesen Finalabschnitten nicht nur 2x den Körper auf das Finale vorbereiten musst, sprich ein Warm-up machen musst, dich abtrocknen musst, anziehen musst, mental dich vorbereiten musst, sondern auch daneben noch 2x zur Siegerehrung gehen musst und dort Zeit zubringen musst und so weiter und so fort. Also dann ist die Ehrung, das ist bestimmt auch nicht so ganz nicht so ganz einfach da oben, das Prozedere und alles Mögliche. Das kommt, also da hängt noch viel, viel mehr mit dran, als einfach nur 10x schnell zu schwimmen. Und 10 Medaillen heißt auch, dass man 10x im Vorlauf am Start war. Und welche sind das jetzt für Theodor? Das ist 2x Gold über 200 Meter, 400 Meter Lagen. Das ist Gold über die 200 und 400 Meter Freistil. Silber über die 100 Meter Delfin. Silber über die 100 und 200 Meter Rücken. Silber über die 100 Meter Freistil. Und Bronze über die 50 Meter Freistil. Also im Prinzip alles dabei, außer Brust mit einem Schwerpunkt auf Rücken und Freistil. Und vor allen Dingen die 200 Meter Delfin waren hier ein sehr, sehr cooles Rennen bei den 2011er Jungs. Es war ein wahnsinnig spannendes Finish, in das eigentlich Jannis Kube und Theodor Büscher als die klaren Gold- und Silberfavoriten reingegangen sind. Und dann musste Theodor vor allem auf den letzten 5 Metern Emil Sachadei von, ich glaube aus Halle, genau, Halle Neustadt war das, den Vortritt lassen. Weil sich Theodor einfach ganz stumpf auch in seinem ersten DJM-Finale über die 200 Meter Delfin ein wenig überschätzt hat vorneweg. Das war ein bisschen schnell am Anfang und dann hat die Kraft für die letzten 15 Meter nicht mehr gereicht. Das hatte der Hallenser dann einfach etwas besser drauf, der noch dazu sich immens verbesserte. Er gewinnt Silber, ist mit einer 2,24 als Vorleistung in die Wettbewerbe rein, schlägt jetzt hier nach 2 Minuten 20 an, verbessert sich also um 4 Sekunden. Und dann wird es auch für die Außenstehenden extrem spannend, sich das anzuschauen, so, weil gerade über diese 200 Meter Delfin häufig nicht so klar war vor der letzten Bahn, wie gehen denn jetzt hier die Medaillen aus? Denn da kann noch richtig viel passieren. Und da gab es nämlich einige, die sich da vielleicht überschätzt haben im Angang. Der zweite Top-Performer in diesem Jahrgang war Jannis Kube, dem man vielleicht den Beinamen der Unbesiegbare für dieses Jahr verpassen könnte. 8 Starts, 8 Goldmedaillen für ihn. 50 und 100 Meter Freistil, dreimal Rückengold, dreimal Delfingold. Gewinnt also das Rücken- und das Delfin-Triple. Ist aber auch, und das kann man zu Recht anmerken an der Stelle, zum einen deutlich größer als seine Konkurrentin. Und da fand ich auch, dass im Jahrgang 2010, 2011 die biologischen Unterschiede, die man dort auf dem Startblock sieht zwischen den Sportlerinnen und den Sportlern und innerhalb ihrer Altersgruppe, wirklich immens sind. Die sind riesig. Also da, wow, da hältst du einige für 16, 17 Jahre und bei anderen denkst du, na, die werden morgen eingeschult. Das ist wirklich abgefahren gewesen. Und Jannis zählt eher so Richtung erste Kategorie. Aber, und das sehen wir im 2010er-Jahr bei den Mädels, bei Emma Schaal, Jannis kann seine Gliedmaßen auch halt bewegen und einsetzen. Punkt. Mag auch an der Spandauer Trainingsphilosophie liegen, an der er dort teilnimmt, die viel auf koordinative Geschichten setzt, gar nicht so viel Umfänge fährt und geht, sondern viel tatsächlich mit Koordination, mit Athletik arbeitet, gar kein Krafttraining, bei 13 auch völlig gut. Genau, und das nimmt er dort mit, generell da ja ein sehr, sehr breiter Block bei den Spandauern, die dieses letztes Jahr auch DMSJ-Sieger geworden sind mit 4 Sportlern aus dem Jahrgang 2011. Ja, gute Nacht, Ende diesen Jahres. Was mir da natürlich überhaupt nicht gefallen hat, und das war für alle zu sehen, die 200 Meter Rücken von Jannis, wo er eigentlich so grundsätzlich deutscher Jahrgangsrekord Chancen hätte und also hier noch beeindruckendere Leistungen hätte machen können, als sei das nicht schon beeindruckender genug, hat er stattdessen schon ziemlich nach so Richtung 100 Meter das Tempo deutlich rausgenommen, weil er natürlich 6, 7, 8 Meter vor dem Rest des Feldes lag. Das ist okay, das ist fein. Was ich aber eigentlich sehen möchte bei einem 13-Jährigen ist einen unbedingten Siegeswillen. Dieses, ey, ich gewinne ja auch mit 20 Sekunden Vorsprung, weil die Uhr ist der Gegenstand, den ich schlagen muss, der beständig tickende Sekundenzeiger und nicht links und rechts meine Nachbarbahn. Das war mir dann doch ein bisschen zu arrogant. Und ich glaube, da folgte dann auch eine Ansage, die da hieß, ey, morgen 50 Rücken, da gehen wir mal schon im Vorlauf richtig Vollgas und gucken mal, was so geht, was dann auch in einem neuen deutschen Jahrgangsrekord mündete. Auch der zweite deutsche Jahrgangsrekord geht auf das Konto von Jannis Kube über die 100 Freistil 54,2, heißt 54,23, um genau zu sein, heißt 500stel unter der Bestmarke von Alexander Lohmer aus dem Jahr 2010. Und den Jahrgangsrekord, die hat man, glaube ich, nicht so kommen sehen, denn die Vorleistung von Jannis war eine 55,8 und jetzt hier 1,6 Sekunden schneller zu schwimmen. Hut ab, Hut ab. Das Jahr ist noch jung, würde ich mal sagen. Da geht noch ein bisschen was. Ebenfalls erwähnenswert ist Theodore Kappas vom Kaiserslauterer SK, der mit 5 Medaillen hier am Start war. Mister, und auch der bekommt einen Spitznamen, sagt, lieber knapp verlieren als deutlich gewinnen. So ist mir mitgeteilt worden. Also hat die Konkurrenz ganz, ganz klar gesucht, statt der Strecken, wo er deutlich gewinnen kann, wenn da noch was übrig bleibt, wenn man mit Theo Büscher und Jannis Kube in einem Jahrgang ist. Und das bedeutet Gold über 800 Meter Freistil für Theodore, 200 Brust, 200 Lagen, 200 Freistil Silber und 400 Meter Freistil Bronze. Also auch kein ganz einfaches Programm, nichts dabei, was unter der 200 Meter Marke war. Und damit haben wir drei Sportler mit Theodore, Jannis und Theodor, die insgesamt 23 Medaillen gewinnen, also schon fast die Hälfte der 51 verfügbaren Edelmetalle mit nach Hause nehmen. Wenn wir dann noch Timo Wendland von der SSG Braunschweig und Georgios Bakalidis aus Neuss mit dazu nehmen, die jeweils 4 Medaillen gewonnen haben, dann haben wir 5 Sportler, die 31 und damit fast 2 Drittel aller Medaillen holen. Das ist Weiß ich noch nicht, wie gut oder schlecht ich das finde. Das wird die Zukunft dann mal zeigen, denn das hört man dann in den älteren Jahrgängen öfter mal. Konkurrenz belebt auch ein bisschen das Geschäft. Und wenn man nur gegen sich selber antritt, dann kann man davon ausgehen, dass man sich zwischen Essen und Spandau nicht so wahnsinnig oft begegnen wird. Zwischen Neuss und Essen schon viel eher. Braunschweig ist dann nochmal woanders und nee, Theodore Kappers war ja Kaiserslautern, der ist ja auch nochmal wo unten. Die sehen sich ja auch nicht. Es ist Bakalidis und Bücher, die vielleicht öfter mal noch in NRW aufeinandertreffen, dann könnte das vielleicht mal irgendwann schwierig werden. Kommen wir damit zum Jahrgang 2010. Und im Jahrgang 2010 können wir uns schon eher ein bisschen auf die einzelnen Schwimmarten draufwerfen. Und wenn wir da aufs Brustschwimmen gucken, dann haben wir da hoffentlich einen Vorgeschmack bekommen auf ein Brustschwimm-Duell, das uns in den kommenden Jahren noch begleiten wird, nämlich Carla Baraniskin von der SG Dortmund und Valeria Nekrasow aus Nürnberg, die auch weit auseinander sind, aber dann in Fernduellen hier regelmäßig beobachtet werden können in diesem Format. Wir gucken ja mal zurück auf die Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche und dann den Spannungsbogen aufbauen können Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Denn die beiden holen insgesamt 5 von 9 Medaillen über die Bruststrecken, vor allem den Carla Baraniskin, die nochmal stärker ist als zu den NRW-Meisterschaften, die erst Anfang November stattgefunden haben, wusste hier zu beeindrucken und zu überzeugen. Und hätte mich im November jemand gefragt, ey, Valeria Nekrasow, Nürnberg, was glaubst du, wie wird die Saison laufen? Hätte ich nicht gedacht, dass sie hier in diesem Jahr wieder zu den Medaillengewinnerinnen über die Bruststrecken zählen wird. Gewann Gold über die 50, Silber über 100 und Bronze über die 200 Meter Brust. Über die Rückenstrecke gewinnen Emma oder landen Emma Schaal und Nika Bengler den One-Two-Punch über die 100 und 200 Meter, teilen sich also die Goldmedaille für Emma, für die Berlinerin und Nika für die Regensburgerin. Sie gewinnt 2x Silber über die Rückenstrecken hier. Und es ist dann auch Emma Schaal, die insgesamt 5 Medaillen gewinnt für den Berliner TSC, nämlich 5x Gold über die 100 Freistil, 100, 200 Rücken, 100 Delfin und die 200 Meter Lagen. Wenn wir uns zurückerinnern, an, weiß gar nicht, 2 Wochen her, glaube ich, Wissenschaft, 3 Wochen her, Wissenschaft der Woche, Lagenschwimmen. Wie viele Punkte haben die so über die 100 Meter geholt und wie müssten sie sich so aufteilen, bliblablub. Dann haben wir eigentlich genau das dort gehört, was wir jetzt bei Emma Schaal gesehen haben. Wenn du schnell sein willst über die 200 Meter Lagen, dann musst du über die einzelnen 100 Meter Strecken überzeugen und deine Stärken finden und über alle reichlich Punkte holen und konkurrenzfähig sein. Und das sehen wir hier. 100 Freistil, 100 Rücken, 100 Delfin Gold macht eine sehr gute 200 Lagenschwimmerin. Und über die 400 Meter Lagen sehen wir sie dann gar nicht. Da sehen wir nämlich eine Hanna Schmidt. Ich habe noch vorher noch 2, 3 Sätze zu Emma, was man vielleicht auch noch sagen möchte, weil wir vorhin über Jannis auch gesprochen haben. Und hier Emma im Vergleich, die sind beide ungefähr gleich groß. Also auch Emma überragt ihre Alterskonkurrenz oder ihre altersgleichen Sportlerinnen, Kameradinnen, wie auch immer, um 1 bis 1,5, 2 Köpfe. Und das ist noch ein absoluter Rohdiamant. Sie kann super gleiten, eine schöne Wasserlage, super Wassergefühl, aber alles, was so die azyklischen Geschichten sind, sprich Starts, Tauchphasen, Wände, absolute Vollkatastrophe. Das ist so unfassbar viel Potenzial, das ist der blanke Wahnsinn. Also da könnte noch richtig was gehen in den kommenden Jahren, da ist noch nicht das Ende erreicht. Wir waren beim Lagenschwimmen und machen da den Bogen zu Hanna Schmidt, die ebenfalls 5x Gold gewann und 1x Silber, also eine Medaille mehr gewinnt als die Berlinerin Emma. Gewinnt Gold über die 200 Meter Delfin, über die 200, 400, 800 Meter Freistil, gewinnt Silber über die 200 Meter Lagen. Ja, dann hören wir schon wieder 200 Delfin, 200 Freistil, lange Kraulstrecke, 200 Lagen. Naja, dann gewinnt sie auch noch Gold über die 400 Meter Lagen. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Und verzichtet hinten raus sogar noch auf eine 7. Medaille, denn die 100 Meter Delfin am Schlusstag musste sie abmelden, weil sie leider schon abreisen musste. Zu den Gründen tut hier alles nichts zur Sache, kann nur so viel sagen, es ist nichts Gesundheitliches. War ja aus Bangkok angereist mit ihrer Familie, das war ein Kontakt, der nach Wiesbaden entstand über Golden Coaches, wo es dann hieß, ey, wir haben hier einen deutschen Pass und deutsche Jahrgangsmeisterschaften, wie sieht es denn aus, deutsches Schwimmen? Wir würden uns dort, rechnen wir uns Chancen aus, weil es dann vielleicht auch ein System ist und eine Nationalmannschaft, die viel eher das ist als das, was man in Bangkok machen könnte. Und ist dann jetzt hier angereist und wie mir wurde versichert, dass man sie auch öfter mal dann in Deutschland zu sehen sein wird. Und gefühlt gab es dieses Jahr dann auch einige Aktive, die zwar im Ausland trainieren, aber hier jetzt bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit deutschem Pass für deutsche Vereine am Start waren. Das ist belebt das Geschäft und belebt die Konkurrenz. Wie nachhaltig sowas ist, das muss die Zeit zeigen und kann man, glaube ich, echt diskutieren. Jedenfalls Hanna Schmidt, jetzt hier die erfolgreichste Medaillensammlerin. Und eine Sportlerin hat einen riesen Sprung gemacht, nämlich René Geier aus Chemnitz. Sie war in den vergangenen Jahren noch gar nicht als Medaillengewinnerin so groß in Erscheinung getreten, gewann letztes Jahr eine Medaille in der Ausgabe 2023. Das war über die 1500 Meter Freistil, gewann sie dort Bronze. Und ist jetzt nach Chemnitz an den dortigen Stützpunkt gewechselt. Und zack, geht die Formkurve nach oben. Gewinnt dieses Jahr 5 Medaillen. Über die 200, 400, 800, 1500 Meter Freistil macht sie einmal den Medaillensatz voll. Gewinnt zudem noch über die 400 Meter Lagen die Bronzemedaille. Also das ist eine ganz schöne Erfolgsgeschichte. Und auch da möchte ich sehen, was die Zukunft bringt. Und wo es positive Überraschungen gibt, zum Beispiel mit René Geier vom STV Limbach Oberfrohna, die sich hier verbessern konnte, oder auch einer Hanna Schmidt, die out of nowhere kam, gibt es auch leider negative Überraschungen, die hier nur genannt sein wollen. Es gibt vielerlei Gründe, Verletzungen, Krankheiten, die im Trainingsjahr eine Rolle spielen, ein Wachstumsschub, der dafür sorgt, so richtig passt das nicht mehr. Und da sind von der SG Essen tatsächlich Sarah Pliska und Marina Krietenbrink zu nennen, die nicht an dieses fantastische Vorjahr anknüpfen konnten, als sie mit 6 beziehungsweise 4 Medaillen zu den fleißigsten Medaillensammlerinnen gehörten. Also 10 Medaillen insgesamt mit ins Ruhrgebiet brachten, und dieses Jahr waren es noch 4 Medaillen, die sie gewinnen konnten. Marina ins eine Medaille und Sarah konnte noch 3 Medaillen gewinnen, was, glaube ich, für Sarah, die mit Verletzungen zu kämpfen hatte, dieses Jahr noch eine positive Ausbeute war. Kommen wir damit zum Jahrgang 2010 bei den Jungs. Und auch hier spezialisiert sich das Feld so langsam, aber sicher. Aus 17 Medaillengewinnern im vergangenen Jahr wurden jetzt dieses Jahr schon 23 Medaillengewinner. Also bedeutet, pro Lage fällt der eine oder andere raus, dafür können andere nachrücken. Rücken ist auch das erste Stichwort. Anders Lacher vom SV Cannstatt war letztes Jahr der Überflieger in diesem Jahrgang, gewann 7 Medaillen, dieses Jahr noch 4. Wiederholte sein Rücken-Triple plus einer Medaille über die 100 Meter Freistil. Und seine Trainerin Susanne Huber sprach durchaus von Schwierigkeiten nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr, ihn auf dem Boden zu halten. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf hier nach Cannstatt oder an Anders direkt. Das ist einfach ein ganz normales Verhalten. Wenn du 7 Medaillen bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewinnst, dann hältst du dich ziemlich automatisch erstmal für überlegen und denkst mir, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht und kann mich vielleicht ein bisschen ausruhen und ich bin ja sowieso der Größte. Das ist, so sind Jungs. So, wenn du, kannst du wenig gegen tun und ganz im Gegenteil muss man da vielleicht eher Respekt zollen, dass Anders hier wieder in einer Dominanz diese 3 Rückenstrecken gewann, dass das schon fast furchteinflößend ist. Wie gesagt, dazu kommt dann noch die 100er Kraul Silbermedaille und das macht dann in der Summe wieder 4-mal Edelmetall für Anders. Zurück nach Cannstatt und dann gucken wir mal, was dort nächstes Jahr noch geht. Die Trainingsgruppe ist ja durchaus stark, wie wir am Medaillenspiegel gesehen haben. Über die Bruststrecken holt Frederik Raschke das Triple, gewinnt also die 50, 100 und 200 Meter Brust, und Tamino Hensel wiederholt seinen Lagen-Doppelsieg aus dem Vorjahr, gewinnt also die 200 und 400 Meter Lagen, wobei hier auch Jakob Furkeron 2 Medaillen holt, nämlich Silber über 200 und Bronze über 200 und Silber über die 400 Meter. Und damit haben wir auch schon einen Top-Performer dieses Jahres gehört, die nämlich auf konstant hohem Niveau verharren. Und das ist Jakob Furkeron aus Kaiserslautern, der 5 Medaillen in diesem Jahr gewinnt. Das sind genauso viele wie auch im vergangenen Jahr. Es ist eine mehr, von 4 auf 5. Und noch funktioniert das dort in Kaiserslautern. Das ist relativ schwierige Trainingsbedingungen. Es sind maximal 9 Trainingsstunden aktuell. Das muss man sich nochmal vor Augen halten. Wir haben im Jahrgang 2011 schon gehört, das sind 5 bis 6 Einheiten pro Woche, vielleicht noch plus 2 mal 75 Minuten dran, das sind auch schon 9 bis 11 Trainingsstunden, die sie machen. Das macht Jacob Folkeron jetzt hier in Kaiserslautern auch auf der 25-Meter-Bahn mit Jahrgang 03 bis 011. Alles gemischte Gruppe, also die ganz klassische Vereinsgruppe, die man sich vorstellt. Und es geht mit Talent ziemlich gut und mit einem engagierten Trainerteam, was dahinter steht, mit einer engagierten Trainerin, aber nicht für immer. Und jetzt Blick in die Zukunft. Das Talent ist da, jetzt müssen wir was draus machen. Ebenfalls Talent ist da bei Elias Himmelsbach in Leipzig, der hier 5 Medaillen gewann, aber auch auf einige Starts verzichtet hat, gewann Gold über die 50 und 100 Meter Freistil, gewann Gold über die 50 und 100 Meter Delfin, Silber über die 200 Meter Delfin und dann nochmal Gold über die 400 Meter Freistil, hat er auf einige Freistilstrecken verzichtet, auch zugunsten eines qualitativ hochwertigeren Wettkampfes, und ich glaube, das Experiment hier aus Leipzig ist tatsächlich geglückt. Mit 4x Edelmetall fährte Nils Voddo von der SG Ruhr nach Hause, der sich ja schon im Hinlauf auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften angekündigt hatte, dass er mit Edelmetall dekoriert wieder zurückfahren wird, holt das kurze Kraul Triple, der einzige, dem das gelingt, die 50, 100 und 200 Meter zu gewinnen, also quasi die männliche Juliana Boxka des vergangenen Jahres, wenn der Vergleich überhaupt irgendwie Sinn macht. Und gewinnt dazu noch den 3. Platz über die 400 Meter Freistil. Und das Ziel für Nils war hier relativ einfach. Bestzeit in allen Starts, die Konkurrenz kannst du nicht beeinflussen. Und mit 11 Bestzeiten bei 13 Starts kann man, glaube ich, einen sehr, sehr zufriedenen Haken in Bochum hinter die Aufgabe setzen. Dazu gesellt sich dann noch Christian Schubert vom Dresdner SC, der 4 Medaillen gewinnt, Gold über 800 und 1500, Silber über 200 und 400 Meter Freistil. Und damit haben wir die Namen, auf die man hier in Zukunft gucken sollte, alle erwähnt. Kommen wir zum Jahrgang 2009 weiblich. Eigentlich sollte ich mir hier so eine Schachuhr hinstellen, weil ich mir immer vornehme, 5 Minuten pro Jahrgang. Und jetzt schon wieder merke, ich reiße die Zeit konstant um so 2 Minuten, um zurückzukommen auf die neue Jahrgangsmeisterschaft bei 12 Jahrgängen und Geschlechtern. Mal 2 macht das 24 Minuten zu lang. Naja, gut, wir halten uns ein bisschen ran, auch wenn das im Jahrgang 2009 hier relativ schwierig wird. Denn die Überfliegerin des vergangenen Jahres oder der vergangenen 2 Jahre, Alina Bajewicz, hat offensichtlich mit aktuellen Leistungsproblemen zu kämpfen. Vielleicht auch mit körperlichen Problemen, ohne das jetzt zu sehr dramatisieren zu wollen. Aber sie lief durchaus 2 Tage über die Wettbewerbe verteilt hinweg mit einem Tape rund um die Schulter durch die Schwimmhalle und war dort auch beim Schwimmen damit zu sehen, beim Einschwimmen, Ausschwimmen, Lockerschwimmen, was schon mal bedeutet, dass da wohl irgendwas aktuell nicht so ganz funktioniert und sie verletzt ist, sowas passiert, falschen Aufschlag beim Volleyball, beim Schulsport gemacht und dann ist es rum, muss ja gar nicht gleich irgendetwas Schlimmes, dauerhaft Fehlbelastetes sein. Etwas interessanter fand ich dann allerdings schon, dass Alina hier auch viele Starts auf dem Programmbogen hatte, aber in der Mitte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf einmal für 2 Tage aus dem Wettkampfbecken verschwand und 2 freie Tage in der Mitte eines längeren Wettkampfblockes oder eines längeren Wettkampfes hat man bei ihr schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Sie schwamm also die 200 Meter Delfin und dann die 100 Meter Delfin als nächstes und verzichtete auf alle Freistilstrecken, auf die 400, die 200, die 800 und die 1500 Meter. All das hatte sie abgemeldet und dann blieben noch 3 Starts über die Delfin-Strecken für sie schlussendlich übrig. Gewann damit auch 2x Gold über die 100 und 200 Meter Delfin, gewann die Silbermedaille über die 50 Meter Delfin, musste dort Nora Böhlicke aus Potsdam den Vortritt lassen. Und da sieht man auch, naja, du kannst nicht die langen Kraulstrecken schwimmen, 100 und 200 Meter Delfin auf nationalem Topniveau schwimmen und noch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Sprinterin sein. Das, was Nora einfach hat an Spritzigkeit, das funktioniert dann nicht mehr. Dann hast du irgendwo einfach das Nachsehen. Das ist auch eine völlig normale Entwicklung. Was man aber auch sieht bei dem Jahrgang 2009 weiblich ist, dass Gesundheit generell so ein Thema war bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Unter anderem war ja auch aus Karlsruhe Mira Helget gesundheitlich angeschlagen, hat daraufhin den gesamten Wettkampf abgemeldet. Mira, die für die Jugend-Junioren-Europameisterschaften nominiert wurde, dort aber nicht starten wird, sondern zu den Central European Countries Junior Multinations antreten wird, weil das sinnvoller ist, dort Wettkampferfahrung und Wettkampfpraxis zu sammeln, vielleicht viel eher zu gewinnen und um Medaillen mitzuschwimmen, als bei den Junioren-Europameisterschaften 5 Tage rumzusitzen, um einmal 200 Rücken im Vorlauf anzutreten. Leuchtet auch ein, die Argumentation. Generell hatten meiner Meinung nach viele Sportlerinnen und Sportler damit zu kämpfen, dass sie aus diesem Aprilblock kamen, wo es darum ging, sich für die JDM zu qualifizieren, bestmögliche Zeiten zu schwimmen, dann dort voll ausgepowert waren und dann dieses Lehrersyndrom einsetzte. 4 Wochen all in, alle Signale des Körpers überhören und überarbeiten und dann danach sagt der Körper, boah, jetzt brauche ich aber eine Pause, ich bin platt. Ach, guck mal, hier ist ein kleiner Virus, Hatschi, und dann liegst du erstmal flach. Das war vielerlei zu hören in den betreffenden Jahrgängen. Finde ich ein bisschen bedenklich und würde da eigentlich gerne mal eine Statistik sehen oder das nochmal etwas deutlicher auswerten. Okay, viel über Fehler geredet oder über fehlende Sportlerinnen und Sportler. Wer war denn dann da? Und da war absolut auf dem Höhepunkt Sydney Savannah Ferch aus Dortmund. Offensichtlich macht Tobi Heinrich da ein bisschen was richtig in den jüngeren Jahrgängen. Durch das Fehlen von Alina über die langen Kraulstrecken war der Weg auf einmal frei für die Dortmunderin Sydney Ferch, die über 400, 800 und 1500 Meter Freistil das Kraul-Langstrecken-Triple hier holte. War letztes Jahr noch dreimal Vizemeisterin hinter Alina Bajewicz geworden. Und für mich beeindruckend von Sydney waren die 400 Meter Freistil, denn dort unterbot sie als jüngster Jahrgang, der sich überhaupt für die JDM qualifizieren kann, 4:17:02, die Normzeit, die auch für die Sportlerinnen des Jahrgangs 2007 gilt. Das war ein richtig, richtig gutes und starkes Rennen. Und da ist mir letztes Jahr noch erzählt worden, halten wir mal den Ball flach mit Sydney, ist ein langfristiger Aufbau, ist das Ziel auch etwas, was hier immer wieder erzählt wurde. Langfristiger Aufbau, keine kurzfristigen Ziele, schön Step by Step, Stufe für Stufe die Leistungstreppe nach oben steigen. Aber das war ein richtiger Knaller, den Sydney hier rausgehauen hat. Und das stößt natürlich die Tür auf und lässt die Frage offen, Mensch, wie sieht's denn aus mit der Nominierung? Über die 400 Meter Freistil ist noch ein Platz zu vergeben. Erst 3 von 4 Plätzen besetzt. Und Sydney sollte den kriegen, wenn da nicht eine Marian Plöger wäre, zu der wir im Jahrgang 2006 noch kommen werden. Über die langen Strecken unschlagbar unterwegs, Laura-Sophie Kohlmann, und wir kommen wieder zur angewandten Wissenschaft des Lagenschwimmens. Laura hier sowieso die Top-Performerin im Jahrgang 2009 mit insgesamt 6 Medaillen, holt sie genauso viele wie im vergangenen Jahr. Und über einen Range an Strecken, über eine Bandbreite, nämlich die Goldmedaille über 100 und 200 Meter Rücken, die Goldmedaille über 200 Meter Brust, die Silbermedaille über 200 Meter Delfin und folgerichtig, wenn du in 3 200 Meter Strecken weit vorne dabei bist oder sogar unschlagbar bist, dann gewinnst du auch die 400 Meter Lagen. Auch das haben wir vor 3 Wochen gehört. 200 Lagen Gold kommt noch mit dazu. Ja, und was soll man sagen über Laura? Sie wirkt für mich wahnsinnig fokussiert und reif, wenn es auf die Startbrücke geht. Es ist eine, wenn ich sie dort beobachte am Beckenrand, die sieht, also so beim Einschwimmen möchte man sagen, boah, Mädel, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wäre irgendwie ganz schön, und sieht immer so ein bisschen klein und zerbrechlich und zögerlich aus. Ist sie wohl auch, aber wenn sie sich irgendwo wohlfühlt, dann stille Wasser sind tief, ist der Charakter ein ganz anderer. Und offensichtlich fühlt sie sich in dieser Finalsituation auf der Startbrücke sehr, sehr wohl. Denn da wirkt sie wahnsinnig fokussiert und reif, liebt den Wettkampf. Wer würde das nicht, wenn er immer gewinnt, ist ja auch irgendwie klar, haha. Da will ich sehen, was bei der JDM rauskommt in Vilnius. Da will ich sehen, ob sie dort performen kann oder nicht. Erfahrung im Trainerteam in Essen ist reichlich vorhanden. Daran sollte es nicht scheitern. Ebenfalls Top-Performer und die absolute Überraschung in diesem Jahrgang ist Carlotta Weizmann von der SSG Leipzig. Die Leipziger haben ja quasi die JDM abgeschenkt. Das war mal Saisonziel gewesen am Anfang der Saison, und als dann im April aber so mehr und mehr und mehr und mehr Plätze vergeben wurden und die Leipziger jetzt die guten Trainingsleistungen, kann ich nur wiedergeben, was ich höre, die guten Trainingsleistungen nicht ins Wettkampfbecken übertragen konnten im April, hieß es, okay, Haken dahinter, wir machen jetzt hier Durchlaufstationen, wir machen stattdessen Trainingsblock, nächstes Jahr geht die Karriere weiter und wir fokussieren uns auf die Central European Countries, Junior Multinations, also die Juniorenmeisterschaft der zentraleuropäischen Länder, sprich Tschechien, Slowakei, Österreich, Schweiz, Deutschland, blablabla, die sich so ein bisschen zum Fokuswettkampf in den jungen Jahrgängen entwickeln. Und Carlotta Weizmann gewinnt Bronze über 50 Delfin, Silber über 100, Bronze über 200 Delfin und Bronze und Silber über die 200 bzw. 400 Meter Lagen. Damit 5 Medaillen nachdem sie im Vorjahr 4 und im ersten Jahr 2 Medaillen gewinnen konnte. Also eine klare Aufwärtskurve dort für sie. Im Jahrgang 2009 männlich gibt es eine sehr, sehr witzige Anekdote aus Potsdam zu erzählen. Und ich versuche das so amüsant wie möglich rüberzubringen. Denn die hatten einen Newcomer dabei, Nicolas Petzold. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Auf einmal über die Bruststrecken auf dem Siegerpodest ganz oben. Gewinnt die 50 und 100 Meter Brust. Und zu diesen beiden Goldmedaillen wäre es beinahe nicht gekommen. Aus einem ziemlich einfachen Grund. Der arme Junge ist nämlich gar nicht aus Deutschland, sondern aus den USA, aus Texas. Der war da, okay, USA, Texas, jetzt durchaus eine schwimmbegeisterte Nation. Was könnte den Jungen davon abgehalten haben, hier in Berlin zu überzeugen und richtig mal zu zeigen, was er denn alles drüben in Amerika gelernt hat? Der Kontakt kam daher, dass der sein Papa, der mit der Familie da nach Texas gezogen ist, wie auch immer, ist mal auf die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportschule in Potsdam gegangen, auf die Sportschule dort, in einer anderen Sportart als Schwimmen, kannte das also. Und dann hat sie jetzt gedacht, Mensch, mein Sohn kann ganz gut schwimmen, deutsche Jahrgangsmeisterschaften, deutscher Pass, würde doch eigentlich funktionieren. Wir sind auch immer mal wieder in Deutschland, wir brauchen auch eine Trainingsmöglichkeit, hat er angerufen in Potsdam und gesagt, ey Jungs, wie sieht's aus, habt ihr ein Kind, könnt ihr das mal mit betreuen. Und wie das so ist bei so vielen, die aus dem Ausland in einen deutschen Stützpunkt kommen, die sind echt geflasht von den Möglichkeiten und Potsdam bildet da keine Ausnahme mit der Schwimmhalle im Luftschiffhafen, mit der Höhenkammer, die daneben ist, also wo man permanent in so einem ganzen Swimmingpool, in so einem Strömungskanal Altitude erzeugen kann, sprich Sauerstoff reduzieren kann, mit dem Strömungskanal, mit der Trainingswissenschaft, mit dem Kraftraum, der unten, alles unter einem Dach, mit der Mensa, mit dem Internat, blablub, das kennt man woanders so in der Form eigentlich gar nicht, woran wir uns hier gewöhnen und sagen, naja, puh, das ist ja ganz nett zu haben, aber andere haben es viel besser. Haben wir es eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Sagen auch diejenigen, Marius Kusch hat das auch mal erzählt. So, und jetzt war er dort das erste Mal geflasht, weil er aus Texas bloß Freibäder kannte, also ne, unter freiem Himmel und dann ist er da 50 Meter Bahn. Badums, so ist es. Und dann sieht er das erste Mal diese SSE, dieses in den Boden eingelassene Monstrosität von Bauwerk, mit ihren, wie hoch ist die Decke? 20 Meter oder so? Es gibt ja da den 10-Meter-Turm und Turmspringen waren von oben. 20, 25 Meter Deckenhöhe mit den Tribünen, mit dem Schwimmbecken da unten. Alles Beton, riesig, weitläufig, gigantomanisch. Ein zweiter Pool unter dem gleichen Dach. Und guckt dort wohl durchs Fenster rein von oben. Da kann man ja oben so rumlaufen. Guckt da durchs Fenster rein und war derartig angetan und schockiert, dass er quasi wie versteinert an der Eingangsschwelle zu dieser Schwimmhalle stehen geblieben ist und einfach partout nicht davon zu überzeugen war, in diese Halle reinzutreten. Trainer zugeredet, oh, komm los, alles nicht, wir nehmen dich an. Ging dann wohl nur über den Kniff, dass sie es, kann man jetzt hier glaube ich erzählen, der Wettkampf ist ja vorbei, dass sie es geschafft haben, die Eltern mit reinzuschleusen in die Halle. Also der kleine Junge ist nur mit seinen Eltern, an der Hand seiner Eltern, in diese Schwimmhalle überhaupt eingetreten. Und war dazu am Schwimmen zu bewegen und mach großartig. Wirklich schöne Side-Story. Ansonsten gab es so viel auch gar nicht im Jahrgang 2009, ehrlicherweise zu erzählen. Top-Performer Larus Thiel, 5 Medaillen, erweitert das Sprint-Repertoire und das finde ich wirklich großartig. Um die 200 Meter Freistil, gewinnt dort die Silbermedaille, gewinnt Gold über die 50 und 100 Freistil, Gold über die 50 und die 100 Meter Delfin, Dinge, die ihm auch schon in den Vorjahren gelungen sind. Dazu gesellt sich ein deutscher Jahrgangsrekord über die 50 Meter Freistil in 23,17 und da bietet er um 17 Hundertstel seine eigene Bestmarke aus dem Mai 2024 bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften aufgestellt und verpasst über 50 Delfin den deutschen Jahrgangsrekord von Luca Negarmbruster um nur eine Hundertstel, 24,67 Sekunden für ihn. 25, ich weiß die Sekunden gerade nicht auswendig. 5 Medaillen gab es für Larus Thiel, 5 Medaillen gab es für Nils Nolte. Ein Name, den wir schon ein paar Mal gehört haben, die etwas Älteren in diesem Podcast werden sich erinnern. Wer nur ab und zu mal reinhört, der wird da sehr, sehr überrascht gewesen sein, dass der Berliner aus 0 Medaillen 2022, 0 Medaillen 2023 jetzt 5 Medaillen in der 24er Ausgabe der DJM gemacht hat. Goldener Auftakt über die 200 Meter Delfin, dazu kommen Bronze über 100, 200, 400 Freistil und Bronze über die 100 Meter Delfin. Spannend, 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 was sich dort wohl in den kommenden Monaten noch weiter entwickeln wird. Und dieser Breakout von Nils ist auch für mich hier eine der größeren Überraschungen, die im Becken passiert sind. Jonas Lischke vom Hamburger SC auch mit einer klaren Steigerung, wechselt sich mit Simon Brugge aus Bayreuth über die 400, 800, 1500 Meter Freistil mit den Siegen ab. Und nach 3 Medaillen in dem DJM-Auftakt und 0 Medaillen im vergangenen Jahr sind es jetzt wieder 4 Medaillen für den Hamburger. Generell muss man sagen, fand ich die Hamburger Delegation hier überraschend stark. Das habe ich ehrlicherweise so nicht kommen sehen, dass da 2, 3 dabei sind mit einem Ivan Korolev, mit einer Evelyn Wegrotzki, die vorne mitschwimmen können. Das war klar, das war okay, aber es waren viel, viel mehr, die hier Medaillen gesammelt haben, hier links und rechts und mal hier und mal da. Das war überraschend. Negativ überraschend war Ruben Finder, der letztes Jahr über die langen Kraulstrecken noch 4 Medaillen einsammeln konnte und dieses Jahr mit 0 mal Edelmetall nach Hause gefahren ist. Das passiert, möchte ich aber in diesem Jahr auch mal nicht unerwähnt lassen, dass es auch immer wieder Sportler gibt, die dann auf einmal verschwinden. Aber wie man am Beispiel von Jonas gesehen hat, auch durchaus wieder auftauchen können. Jahrgang 2008, weiblich. Und hier beginnt so langsam die schwammige Jahrgangsmeisterschaft. Also der Bereich, wo die DJM echt eine Durchlaufstation ist. Wo die Junioren-Europameisterschaft im Fokus stehen. Wo Krankheiten waren. Wo überhaupt unklar ist, wie ist der Fokus gerade. Wie war die Vorbereitung und so weiter und so fort. Ein Paradebeispiel dafür ist Yara Feriefstahl. Aus Chemnitz. Das Beispiel habe ich schon ein paar Mal auch im Livestream gebracht oder habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was da ein bisschen kürzer gekommen ist und was ich hier viel eher noch betonen möchte, ist, Yara war krank direkt, also aus dem Trainingsbecken raus, direkt im Anschluss an die deutschen Meisterschaften, bis so relativ kurz vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo gar nicht klar war, ob sie wird starten können oder nicht, weil nämlich bei der jährlichen Routine Sportuntersuchung ein Virus entdeckt wurde, der hier jetzt auch keine Rolle spielt, aber noch vor Krankheitsausbruch entdeckt wurde bei der Blutuntersuchung, die da gemacht wird. Und daraufhin entschieden wurde von den Ärzten und Ärztinnen, bleib draußen aus dem Becken, du wirst sonst richtig, richtig krank. Und genau das ist passiert. Und dann ist das immer wieder beobachtet worden, wie so die Konzentration im Blut abnimmt, sodass dann relativ nah an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, ich glaube so eine Woche vorher oder ähnliches, konnte sie wieder mit leichten Techniktraining ins Wasser einsteigen und dann zu den DJM jetzt war alles wieder okay, was man dort so sieht. Also diese Routine-Sportuntersuchung, das ist die Botschaft, die hier drin steckt, hat einen Sinn. Die ist sinnvoll. So, das ist nicht ein Ballast, den man dann mitnimmt, sondern so Routine-Untersuchungen machen durchaus Sinn, wenn man seinen Körper beobachten will und da auch damit arbeiten möchte. Und wie hat sich das jetzt in den Zeiten niedergeschlagen? Ziemlich gut, ehrlich gesagt, wie das manchmal so ist, direkt nach einer Pause, ja, der Körper hat Zeit, sich zu erholen. Über die 100 Meter Delfin war es quasi Bestzeit, die sie schwamm, 1:00:80. Silbermedaille und über 50 Delfin schwamm sie unter ihrer Bestzeit in 27:54, gewann Bronze. Über die Rückenstrecken gewinnt Nerea Gutierrez, 3-mal Bronze hinter Linda Roth und Eva zur Brücke, die sich über die 200 Meter abwechseln und über die 100 Meter, also über die 50 und 100 gewinnt Linda, über die 200 gewinnt Eva. Über die Bruststrecken holt Hannah Schneider zum 3. Mal in Folge das Brust-Triple. Haben wir auch schon viel gesprochen. Nächstes Ziel sind die Junioren-Europameisterschaften. Da wird die Saison ihren Stempel bekommen. Und damit kommen wir zur Top-Performerin dieses Jahrgangs beziehungsweise sogar dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und das ist Linda Roth vom SV Cannstatt. Unterbietet über 2 Strecken die EM-Norm, über 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil, bleibt über 200 Meter Freistil als einzige dieses Wettbewerbs unter der 2-Minuten-Marke in 1:59:63. Nachdem sie im Vorlauf 2:07 noch geschwommen war, jetzt mag man auch sagen, okay, sie hat im Vorlauf immer klare Aufgaben bekommen von ihrem Trainer und im Finale hieß es dann häufig so schnell, wie du eben kannst. Und da weiß man, also weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr über die 200 Freistil, was da zu sehen war im Vorlauf, über die 400 Freistil war es auf jeden Fall ganz, ganz offensichtlich, dass es darum ging, viele Meter pro Armzug, viel Distance per Stroke zu machen und aus jeder Wende weit zu kicken, weit zu tauchen. Da war ganz klare Unterschiede zum Rest des Feldes zu sehen. 200 Meter Lagen, neuer deutscher Jahrgangsrekord, 2:13:19, unter der EM-Norm geblieben, den Jahrgangsrekord von Zoe Vogelmann um 13 Hundertstel unterboten. Diese Zeit, 2:13:19, hätte vor einem Monat zum Titel Deutsche Meisterin gereicht und resultiert vorrangig aus einer immens verbesserten Brustschwimmzeiten, will nämlich 39,5. Jetzt hier bei den Jahrgangsmeisterschaften, bei den deutschen Meisterschaften war das noch eine 40,5, also eine Sekunde schneller. Dazu auch über die Rückenstrecke etwas schneller geworden, 4 Zehntel und über die Freistil, nee, über die Rückenstrecke schneller geworden, doch 4 Zehntel und über die Freistilstrecke schneller geworden. Dort waren es nochmal 8 Zehntel hinten raus. Auf einer Bahn, wohlgemerkt. Das letzte Mal überhaupt jemand schneller im DSV war zur Quali für die Olympischen Spiele 2021. Also diese Zeit hat es echt in sich. Und da frage ich mich natürlich, okay, wenn wir mal vorausgucken, Olympia dieses Jahr, sind wir uns alle einig, wäre viel zu früh gewesen, das wäre völlig out of nowhere, war mit Sicherheit auch kein Ziel, langfristiger Leistungsaufbau und so weiter und so fort. Wie sehen denn jetzt die nächsten Jahre aus? Und die sind echt gut. Also wenn ich sagen müsste, okay, was wäre dein Traumszenario, um einen Sportler oder eine Sportlerin zum Höchsten des Schwimmsports zu führen, zu einer Teilnahme, zu einer Finalteilnahme bei Olympischen Spielen, würde ich sagen, ey, ich möchte, dass sie im Jahr der Olympischen Spiele kurz davor ist oder dort gerade eben so den Sprung in die offene Klasse schafft, aber noch nicht dabei ist. Und dann will ich angreifen, und zwar über folgende Wettkämpfe. Im Juli kommt die Junioren-EM. Dann haben wir 2025 in Singapur eine Weltmeisterschaft. Das ist das nacholympische Jahr. Das ist die Weltmeisterschaft, die leistungsmäßig immer zu den Schwächsten des Zyklus gehört. Dort also eine herausragende Chance gegen vielleicht geschwächte internationale Konkurrenz mit einem positiven Gefühl durch diese Weltmeisterschaft zu laufen, weil man auch ein Jahr sich nochmal entwickeln kann. Dann gehe ich zur EM 2026. Gucke, wie es gegen die nationale Konkurrenz aussieht. Da kann ich, sind die Australierinnen draußen, die Kanadierinnen sind draußen, die Amerikanerinnen sind draußen, die Chinesinnen sind draußen. Das heißt, ein auch in Anführungsstrichen geschwächtes Feld, wo ich vielleicht die erste internationale Medaille gewinnen könnte. Dann mache ich die WM 2027, wo ich zeige, dass ich gegen die große internationale Konkurrenz, die schon Richtung Olympia unterwegs ist, mithalten kann. Und dann fahre ich zu den Olympischen Spielen 2028. Das ist der Best Case, der hier eintreten kann. Und das ist, also so gute Startvoraussetzungen kriegst du, glaube ich, nicht so oft. Mit einer verbundenen Wettkampfhärte, die ihresgleichen sucht. Also das nötigt höchsten Respekt ab, all die Starts, die Linda hier absolviert hat, um auf ihre 10 Medaillen zu kommen. Und es waren ja sogar 11 möglich. Also es waren 21 Starts insgesamt. War vielleicht auch über die 200 Freistil reichlich Wut dabei, dass sie das 400 Meter Lagenfinale nicht schwimmen durfte. Und jetzt ergibt sich noch eine zweite Frage, wenn wir Lindas Leistungen sehen. Wenn du in einem Jahrgang so stark dominierst und so abräumst und hier so viele Medaillen gewinnst, dann kann das zwei Gründe haben. Einer ist, du bist echt unfassbar gut. Und der zweite Grund ist, die Konkurrenz ist echt nicht so dolle. Die ist ein bisschen schwach. Jetzt können wir über die Konkurrenz vielleicht gar nicht so viel, also könnten wir gucken und sagen, aber ist ja auch schwierig. Deswegen will ich eher mal gucken, wo reihen sich denn die Leistungen von Linda, die Siegerleistungen ein, wenn wir das mit dem Jahrgang 2007, 2006, den Siegerleistungen vergleichen. Und dann sehen wir, dass sie über die 50 Meter Freistil auch in den beiden älteren Jahrgängen gewonnen hätte. Gleiches gilt für die 100 Freistil, gleiches gilt für die 200 Meter Freistil. Über die 400 Meter Freistil hätte sie jeweils verloren. Über die 50 Meter Rücken hätte sie die Silbermedaille geholt. Über die 100 Meter Rücken hätte sie ebenfalls ganz knapp die Silbermedaille geholt. Über die 50 Meter Delfin relativ knapp die Silbermedaille geholt. Über die 100 Meter Delfin hätte sie gewonnen. Und über die 200 Meter Lagen hätte sie auch gewonnen. Das macht also 5 Siege, die sie hier gegen die ältere Konkurrenz eingefahren hätte, wo sie also guten Gewissens die schnellste Sportlerin der Veranstaltung war. Und das heißt eigentlich eher, die ist verdammt stark. Das ist verdammt, verdammt stark. Und dass wir das sehen dürfen, also jetzt auch noch 2 Jahre hoffentlich bei den DJM, das ist schon echt cool. Machen wir den Deckel drauf und kommen zum Jahrgang 2008 männlich. Und auch hier kann ich natürlich viele Geschichten erzählen, das ist mein Job, möchte aber auf mein Lieblingsrennen dieser Wettbewerbe zu sprechen kommen, nämlich auf die 200 Meter Delfin. Was war das bitte für ein geiler Wettkampfauftakt am Mittwoch? Da gab es alles. Wir hatten die Aufgabe von Alice Hennig, wir hatten das Überschätzen der Sportlerinnen im Jahrgang 2010, wo Evi Wigrotzki sich ins Ziel geschleppt hat, weil sie am Anfang mit Hanna Schmidt mithalten wollte und dann kämpfen musste, dass sie nicht noch Dritte wird. Wir hatten Theodor Bücher, der noch auf den dritten Platz durchgereicht wurde von Emil Sachdai. Und in 2008er Jungs waren, haben sich gedacht, na, wir machen das mal nicht so, mit, dass wir durchreichen, sondern wir schwimmen alle drei gleich schnell ins Ziel, so dass man beim Anschlag überhaupt nicht unterscheiden kann, wer hier eigentlich vorne ist. Das war echt krass. Was ein bisschen untergeht, über die 200 Meter Freistil war das auch wahnsinnig oft der Fall. Ich fand auch die 200 Freistil waren ein richtig, richtig gutes Rennen. Also wenn ich mir nochmal einen Finalabschnitt angucken wollte, dann wäre das über die 200 Dave, dann wäre das der, wo 200 Delfin drin sind und der, wo 200 Freistil mit drin sind. Weil das waren wirklich für mich die mit Abstand unterhaltsamsten Rennen in diesem Jahr. Sonst bin ich ja 400 Lagen-Fan. Da war es nicht, es war ein bisschen mäh, aber die 200 Delle und die 200 Kraul, die waren richtig cool. Auch im Jahrgang 2008, weil nämlich hier Leo Leverkus, der am Ende mit 5 Medaillen nach Hause fährt und glaube ich echt zufrieden sein wird, die Titelverteidigung um 500stel verpasst hat gegen seine beiden Konkurrenten. 200 Delfin gegen Roland Borders und Rudolf Borders gegen die beiden Zwillinge aus Magdeburg. Ja, musste auch über die 1500 Meter Freistil, glaube ich, begann das. Ja, genau, über die 1500 Meter Freistil mit der Bronzemedaille vorlieb nehmen. Ich glaube, das hatte er sich auch anders vorgestellt. Wusste aber ziemlich gut, was ihn hier erwartet. Kurz mal gesprochen, hinter den Kulissen mit ihm sage ich, ey, pff, sieht so aus, als würdest du wieder gesünder werden. Sagt er, naja, boah, nee, gesund war ich schon von Anfang an. Aber wenn du vorher 2 Wochen nicht trainierst, dann ist das Wassergefühl einfach weg. Und so war es hier, dass es über den Wettbewerb hinweg mehr und mehr schneller wurde für ihn, bis es über die 400 Meter Freistil unter anderem zu einem irren Schlussspurt reichte. Mit einer 28,7 hinten drauf rollte er das Feld von hinten auf und ließ da Ivan Korolev absolut mal nicht mal den Hauch einer Chance. Zum Vergleich, die 28,1 Schwimmen auf der ersten Bahn, auf der letzten Bahn mit Rollwende, Abstoß nach 350 Metern Schnellschwimmen, war er nur 6/10 langsamer. Das war krass. Ähnliches gilt über die 400 Meter Lagen, wo er mit neuer Bestzeit anschlug, 4:33,4. Auch hier schwamm er die 28,7 hinten drauf. Und weil das irgendwie die Außenstehenden nicht so richtig glauben konnten, musste er dann zum Anschluss mit Leo Baumann noch zur Dopingkontrolle. Auch das gehört bei dieser DJM mit dazu, was die 16-Jährigen hier verarbeiten und lernen müssen. Und das ist wirklich ein Lernen mit der Dopingkontrolle, nicht nur sich selbst zu managen, sondern auch vom Ablauf her. Was gehört dazu? Was darf der Dopingkontrolleur? Was darf er da sicherlich nicht? Ein bisschen untergegangen, das Fun Fact, Leo schwamm auch im 100 Meter Rückenvorlauf. Eigentlich ganz cool. Unter ferner Liefen, blieb auch nur beim Vorlauf. Sodass er am Ende, wie gesagt, mit den 5 Medaillen wieder nach Hause gefahren ist und sicherlich das Fazit zieht, nur ein bisschen gebraucht, aber eine ganz okaye deutsche Jahrgangsmeisterschaft für ihn. Leo Baumann, 19 Starts insgesamt und ich bin mir echt unsicher, wie ich das finde und ich glaube, in der Summe finde ich das ziemlich mäh, weil, klar, habe ich vorher schon spekuliert und gesagt, so 50 Brust macht für mich gar keinen Sinn, zum Beispiel, da war es ein immenser Sprung, da hätte er beinahe noch eine Medaille geholt, ist er 4. geworden im Finale, aber über die 5 Tage hinweg ist ein ganz, ganz klarer Verlauf bei ihm erkennbar, denn die ersten 8 Starts beendet er alle mit Bestzeit, im Vorlauf, im Finale immer Bestzeit. Die folgenden 11 Starts, 9 bis 19, schwimmt er noch insgesamt 3-mal Bestzeit. Und das heißt für mich ganz deutlich, da ist die Energie nicht mehr da. Das funktioniert nicht. Und da hätte ich einfach gerne, dass Leo sich wirklich auf einzelne Strecken fokussiert, konzentriert, sich da auch, weil Training weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dann wäre für ihn viel, viel mehr drin. So, dann würde die Konkurrenz hier fast in Grund und Boden schwimmen, in jeder Strecke, über die er an den Start geht. Grund und Boden schwimmen ist auch das Thema für Felix Brandner aus Nürnberg, den Verein jetzt vergessen, am Landesstützpunkt dort, der tatsächlich über die 50 Delfin, 50 und 100 Meter Kraul seit Anbeginn der deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch nie verloren hat. Hat sie immer gewonnen. Gewinnt also den 4. Titel in Folge über alle 3 Strecken, das war abgefahren. Und dazu noch 100 Delfin Goldmedaille, wo er, ja, gewinnt dazu noch die 100 Delfin Goldmedaille. Dachte, da wäre auch noch, aber war nix weiter. Und dann kommen wir noch zu 2 Brustschwimmern, die da den Fokus auf sich lenken, nämlich Hugo Engelin. Der zwei deutsche Rekorde schwimmt über 100 Brust, 1:02:79, 3 Zehntel unter der Bestzeit von Zubey Biltav aus dem Jahr 2023 und einer 200 Brust Bestzeit, die auch Nicole Schwarze, seiner Trainerin in Magdeburg dort, ich zitiere sie jetzt mal mit den Worten, die gesagt hat: Ich bin fast ein bisschen froh, dass das nicht noch schneller geworden ist. 2:15:01 für Hugo Engelin. Das bedeutet Platz 8 in der offenen Klasse. Und so schlecht sind wir nicht mehr inzwischen im Brustschwimmen, dass man das mal eben so abtun sollte. Bleibt damit 1,6 Sekunden unter dem alten deutschen Jahrgangsrekord. Da sagt man jetzt, okay, das kann ja mal passieren. Den hat er aber selber aufgestellt. Und das heißt schon, dass er von diesem Jahr sein muss. Und dieses Jahr heißt exakt da, der war aus dem April 2024 in Magdeburg beim Pokal der Gotha Versicherung. Also erstmal so knapp einen Monat alt und jetzt hier 1,6 Sekunden schneller zu schwimmen. Hut ab, Respekt. Und das war ein Rennen, das er von vorne weg gestaltet hat. 31:0 vorne rum, 34:3, 34:6 und 35:3 drauf. Also wird dort immer langsamer am Ende. Nichtsdestotrotz, 2:15, wirklich eine echt abgefahrene Zeit. Also das ist richtig, richtig schnell. Und in seinem Schatten pirscht sich Luis Hoffmann von der SG Neukölln ran. Nicht über die 200 Meter, aber über die 50 gewinnt er schon den zweiten Titel dieses Jahr. Er gewann dort letztes Jahr schon, verwies Hugo in seine Schranken, machte ihm da das Triple kaputt. Und über die 100 Meter ist der Abstand auch echt nicht groß. Über die 100 Meter schwimmt Luis Hoffmann nämlich in 1:03:12 zur Silbermedaille. Und wer die letzten 2 Minuten zugehört hat, der hört schon mal hin, 1:03:12, das ist doch, das war Biltavs Jahrgangsrekord nochmal letztes Jahr, das war eine 1:03:08, das heißt, Luis Hoffmann mit der Silbermedaille über 100 Brust bleibt nur 400stel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Zubey Biltav aus dem vergangenen Jahr. Da sind also zwei Brustschwimmer über die 100 Meter Strecke unterwegs in Magdeburg und Berlin, die räumlich relativ nah beieinander liegen, die sich vielleicht öfter mal im Wettkampf sehen werden und das wäre schon mega geil. Generell die Entwicklung von Luis ziemlich cool. 2 Medaillen, 2 Medaillen, 4 Medaillen und 5 Medaillen in dieser Ausgabe. Es wird also immer mehr über die vergangenen 4 Jahre. 50 Freistil, 3x Brustmedaille und die 200 Meter Lagen. Dazu kommt David Cicero, der das Rückentriple einholt in 55:70 unter 4 Zehntel unter dem deutschen Jahrgangsrekord von Vincent Pasek vor 2 Jahren bleibt. Den aber nicht bricht oder einstellt, weil David nämlich US-amerikanischer Staatsbürger ist. Dahinter Fabian Mager aus Neuss wird 3x Vizemeister. Jahrgang 2008 männlich in the books. Jahrgang 2007 weiblich. Über die Bruststrecken. Linda Ludwig macht die Hanna Schneider, gewinnt das 3. Jahr in Folge das Brust-Triple. 2021 vermiest ihr das Triple eine Jamilia Drum, die über die 50 Meter Brust gewinnt, sonst wäre es hier das 4. Triple in Folge. Wenig überraschend, muss man trotzdem erstmal nach Hause schwimmen. Über die Rückenstrecken ist Noel Benkler immer vorn, über die 50 und die 200 Meter, kann aber über die 100 Meter ihren Titel des Vorjahres nicht verteidigen, weil sie da nämlich schon nicht mehr in Berlin weilt. Auch sie eine derjenigen, die direkt nach den deutschen Meisterschaften 3 Wochen in die Sierra Nevada zum Training geflogen sind, dann nach Berlin zurückgekommen sind, um hier die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu zelebrieren und zu schwimmen. Also inzwischen 4 Wochen weg war von daheim und unter anderem wie auch Sarah Selimovic oder Juliana Bokschka dann das Wochenende ab nach Hause gefahren ist, um dort sich Kraft zu tanken für die kommenden anstrengenden Saisonmonate mit den Höhepunkten. Das macht aber den Weg frei über die 100 Meter Rücken für Mila Watzner, die sich hier die Goldmedaille sichert vor Janne Niederstier-Hollenberg, die sich auch für eine starke Saison belohnt. Und Mila verdrückt da hinter den Kulissen ein paar Tränen über diese Goldmedaille. Generell war es da in den älteren Jahrgängen häufig mal die Chance, jetzt kann ich überzeugen, wo die Top-Favoritin oder der Top-Favorit nicht da ist. Und das hat für viele, viele Emotionen gesorgt. Über die langen Strecken gewinnt Noel ebenfalls 2x Gold. Genau, und über 200 und 400 Meter Lagen haben wir das gleiche Podium wie im letzten Jahr. Noel Benkler, Leni von Bonin und Malia Winkler. Damit zählt Noel zu den Top-Performerinnen, ähnlich wie Julia Ackermann, die das 4. Jahr in Folge das lange Kraul-Triple gewinnt, also die 400, 800, 1500 Meter. Dazu über die 200 Meter Delfine Bronze holt und über die 200 Meter Freistil ebenfalls noch Gold gewinnt und damit der Konkurrenz über die Kraulstrecken einfach schlicht und ergreifend enteilt ist. Schön, dass es da über die 800.500 Meter jahrgangsübergreifende Finals gibt. So sehen wir dann wenigstens das Duell gegen Marion Plöger und keine der beiden muss alleine in ihrem Jahrgang vorneweg die Kacheln zählen. Im Jahrgang 2007 ist es auch Clara Sophie Beierling von den Berliner Wasserratten, die insgesamt 5 Medaillen gewinnt, also genauso viele wie Julia Ackermann und Leni von Bonin und seit Jahren eigentlich mit so vielen Medaillen wieder zurück in ihr Zuhause fährt. 5 Medaillen, 4 Medaillen, 6 Medaillen, 5 Medaillen. Jeweils über die ganz kurzen Strecken. Hier dieses Jahr 50 Freistilrücken Delfin Goldmedaille, dazu 100 Delfin Gold und 100 Freistil Silber. Über die 50 Freistil bleibt Clara 600stel über der JTM-Norm und für mich ein bisschen überraschend, dass sie hier über die kurzen Strecken immer vorne ist, immer als Medaillensammlerin dabei ist, aber noch nie international im Nachwuchsteam in Erscheinung getreten ist, vermutlich genau deshalb, weil die 50er ihre Spezialität sind. Leni von Bonin, zweimal Lagen Silber, dazu über 100, 200 Delfin Gold, 400 Freistil Bronze. Und die Überraschung für mich in diesem Jahrgang ist Svenja Götting aus der Trainingsgruppe von Uta Brandl von der SSG Reutlingen Tübingen, die ihre ersten DJM-Medaillen holt. Das hätte ich nicht gedacht. Und zwar Gold über 100 Freistil, Bronze über 200 Meter Freistil. Insgesamt 5 Finals, startet davon 4 mit Bestzeit beendet. 2007 männlich. Und hier gab es einen großen Performer, der die Gunst der Stunde genutzt, oder die Gunst der Stunde ist es gar nicht, sondern tatsächlich überzeugt hat, und das ist Daniel Ohlenberg. Der explodiert nämlich über die 200 Meter Freistil und 100 Meter Delfin, trainiert in Osnabrück unter Janina Braun, und bei den Osnabrückern ist ja generell einiges passiert, auch mit einem Jonathan Turek, der sich über die JTM-Nominierung freuen darf, ein Fabio Berendes, der über die Bruststrecken mit dabei ist, und dann vergesse ich bestimmt noch ein, zwei, die auch in Osnabrück dort sehr, sehr stark unterwegs waren. Und was heißt das? Daniel explodiert über die 200 Freistil, 100 Delfin. 100 Delfin in 54,86 mit neuer Bestzeit abgeschlossen. Das Rennen und über die 200 Meter Freistil in 1,50, 1 Minute 50, 32, eine neue Bestzeit aufgestellt, an der 1,50er Marke gekratzt. Da gab es auch nicht so viele in den JDM-Jahrgängen, die das gemacht haben, und schwimmt damit eine zur Goldmedaille. Und da war er aber nicht allein, neben seinen Siegen über 50 Delfin und 100 Meter Freistil. Die 200 Meter Freistil haben nämlich 2 Sieger gesehen. Und der zweite Sieger ist Johannes Liebmann vom SC Magdeburg. Die beiden, Liebmann und Ohlenberg, Johannes und Daniel, haben hier echt ein geiles Rennen ins Wasser gebracht. Und auch das wäre ein Grund, sich die 200 Freistil-Finals nochmal anzuschauen. Zeitgleich angeschlagen, beide mit neuer Bestzeit unterwegs, also wirklich am Limit hier operiert. Und während Johannes Liebmann seine JDM-Qualifikation und Nominierung schon sicher hat, ist das bei Daniel Ohlenberg nicht der Fall. Da müssen jetzt die Bundestrainer entscheiden, ob diese 1,50 eine herausragende Leistung war oder auch nicht. Wenn wir mal gucken, 200 Freistil, da ist sogar noch ein Platz frei. 4 Sportler dürfen nominiert werden und 3 haben diese Nominierung erst geschafft. Tragischerweise ist aber auch Johannes Liebmann noch nicht unter den 200 Freistil-Nominierten mit dabei. Was wir auch gesehen haben über die 400 Meter oder über die bei den älteren Jahrgängen, die Vorläufe sind echt witzlos. Also gerade die Vorläufe über 400 Meter Freistil können wir wirklich weglassen. Ganz ehrlich, also da kann mal bitte jemand drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Denn die Top-Performer, ein Johannes Liebmann, ein Finn Konstantin Kleinheinz, wie sie alle heißen, schwimmen im Vorlauf so roundabout 10 Sekunden über ihrer Bestzeit. Im Finale 3,53, im Vorlauf 4,03. 4,03 ist ein Trainingsschnitt, wenn überhaupt. Und vielleicht noch einer, wo der Trainer mal sagt, magst du dich ein bisschen anstrengen, damit wir hier eine Belastung haben? Das ist nicht cool und dafür müssen wir uns das echt nicht angucken. Das ist mega ungeil. Die Finals sind fein, so, damit kann ich umgehen. Aber Vorläufe muss ich mir da wirklich nicht ansehen. Johannes Liebmann gewinnt das Kraul Triple, das lange 400, 800, 1500 Meter Goldmedaille hängen um seinen Hals. Das Lagen-Double holt sich Niklas Jäger, das hatte sich über den Saisonverlauf angekündigt, wurde natürlich jetzt hier begünstigt durch die Disqualifikation des Hallensachs Carlo Zander. Und in diesem 200 Meter Lagen-Finale, in dem Niklas Jäger gewinnt, war Malte Gräfe, der auf sich aufmerksam gemacht hat, indem er nämlich die Rückenstrecken abschenkte, über Delfin noch vorne mit dabei war und dann bei Rücken auf einmal völlig das Gas rausnahm, 20 Meter Rückstand, aufsammelte über Brust, das wieder ein bisschen schloss die Lücke und Kraul dann ins Ziel badete, damit es nicht ganz so peinlich aussieht, aber immer noch peinlich genug war, um sich viele Kommentare anzuhören, Und dazu gibt es eine Begründung, nämlich er dachte, er sei disqualifiziert und hätte in Delphi nur mit einer Hand angeschlagen, ist aber gar nicht disqualifiziert worden, summa summarum. Und es gab hinten raus auch eine Ansage von den Trainern, was das eigentlich so bedeutet. Und jetzt ist Malte Gräfer auch jemand, der viel Selbststudium betreibt, sehr analytisch unterwegs ist, und er hat sich das Rennvideo im Anschluss auch noch ein paar Mal angeguckt und war dann auch sehr, sehr einsichtig und hat gesagt, ja, das war nicht cool. Das war echt nicht gut. Ist dann hat auch noch mal Runde gedreht zu den Bundestrainern und zu seinen eigenen Coaches und hat gesagt, ja, hier war keine coole Aktion, so, hat Reue gezeigt und sich noch mal dafür entschuldigt. Und damit ist die Sache auch erledigt. Deckel drauf. Malte holt außerdem noch den 200-Brust-Titel sowie zweimal den Vizetitel über die 50 und 100 Meter Brust. Für mich die Überraschung in diesem Jahrgang, aber Limaris Dix von der SSG Leipzig, der im Vorfeld von seinem Trainer Sebastian Zechlin als Wundertüte bezeichnet wurde. Und manchmal ist in dieser Wundertüte einfach der Hauptgewinn drin. Limaris gewinnt 6 Medaillen, holt damit die meisten Medaillen in seinem Jahrgang. Und da kann man auch zu Recht mal sagen, mal wieder die meisten Medaillen in seinem Jahrgang. Letztes Jahr holte er auch schon 6, die beiden Jahre davor jeweils 5 Medaillen. 50 bis 400 Meter Freistil-Medaille, 50 und 100 Meter Delfin-Medaille, ohne dabei jedoch einen Titel zu gewinnen. Dazu, zu den Überraschungen, gesellt sich noch Ben Wichtermann von Blau-Weiß Bochum, der nach 0 Medaillen in den bisherigen DJM-Ausgaben jetzt auf einmal dreimal auf dem Siegerpodest Platz nehmen darf. Gold über 200 Rücken, Silber 100 Meter Rücken und Bronze über 100 Meter Freistil, also auch gleich den Medaillensatz einmal voll gemacht. 2006 weiblich, und hier gibt es eine Top-Performerin, die echt überzeugt und mit reichlich Wut im Bauch, Marion Plöger vom VfL Sindelfingen, machen wir es kurz, trainiert in der zentralen TG Stuttgart bei Fashichami, war in der Sierra Nevada in der Höhe mit unterwegs gewesen und hat hier die Wiedergutmachung für die deutschen Meisterschaften angestrebt, in einer Dominanz und in einer Leistungsstärke. Das war wirklich beeindruckend. 400 Meter Freistil, 4:12:57 zum Wettkampfstart, eine wahnsinnig schnelle Zeit. Zusammen mit Sidney Ferch hier nochmal unter der JDM-Norm geblieben. Und jetzt musst du dich als Bundestrainer und entscheiden, wen der beiden nimmst du mit. Das waren beides sehr, sehr gute Leistungen. Nimmst du die Dortmunderin, 15-Jährige, mit, um Wettkampferfahrung zu sammeln, oder Marion Plöger, die letztes Jahr bei der JDM schon überzeugen konnte und ihren Platz über die 1500 Meter Freistil schon im Team sicher hat. Ja, und ich glaube tatsächlich, die Wahl wird auf Marion Plöger fallen, denn auch über die 800 Meter Freistil blieb sie in 8:42, 3 Sekunden unter JTM-Norm, über die 1500 Freistil in 16:29, 16 Sekunden unter der JTM-Norm und macht hier einen wirklich, wirklich herausragenden Wettkampf. Ebenfalls Jubelarien wird es in Hannover gegeben haben, denn Carlotta Ingenerv bestätigt auch die Lagentheorie von vor 3 Wochen, ist dann ein beinahe perfektes Beispiel. Gewinnt Silber über die 200 und 400 Meter Lagen, außerdem Silber über die 200 Meter Rücken, Bronze über die 200 Meter Brust und Silber über die 100 Meter Delfin und schraubt ihr Medaillenkonto damit in der diesjährigen Ausgabe auf 5 Medaillen nach oben. Eine klare Steigerung zu den 2 Medaillen des Vorjahres. Und im Jahrgang 2006 müssen wir auch immer über Lise Seidel reden, die über 100 und 200 Meter Freistil den Sieg einfährt in einem spannenden Duell gegen Juliana Bokschka, den Sieg einfährt über die 100 und 200 Meter Rücken, über die 200 Meter Rücken 2:13:18 unter der EM-Norm bleibt, in der offenen Klasse schneller schwimmt als zu den deutschen Meisterschaften, und diese Leistungen gehen für mich immer ein bisschen unter. Das ist eine richtig, richtig starke Entwicklung, die Lise hier in den vergangenen Jahren genommen hat. Verliert die Goldmedaille gegen Anna-Maria Börster über die 50 Meter Rücken, über die kurze Distanz, die wiederum, also Anna Börster, 3 Medaillen über die Rückenstrecken gewinnt. Nee, nicht, tut sie nicht. 3 Medaillen insgesamt gewinnt. Und da würde ich mich freuen, wenn Lise und Anna mal einfach so ein bisschen eine Trainingsgruppe aufmachen und gemeinsam einen Rückenworkshop abhalten für so 4 Wochen. Denn dann können beide extrem voneinander lernen. Eine der beiden kann nämlich ziemlich gut unterwegs schwimmen und die andere kann den ganzen Rest ziemlich gut. Start, Tauchphase, Wende. Darf sich jetzt jeder selber aussuchen, wer von beiden womit gemeint ist. Zu den Überraschungen in diesem Jahrgang zählt auch Selina Springer, die sich mit einem großen Hurra von diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften verabschiedet und mit Sicherheit ein kleines Tränchen verdrückte, denn sie gewann bei der ersten Ausgabe, beziehungsweise das, was ich hier jetzt getrackt habe, 2021 noch 3 Medaillen, dann eine das Jahr darauf, 0 im vergangenen Jahr und dieses Jahr wieder 3 Medaillen, 2 davon am Sonntag über die 50 und 100 Meter Rücken, dazu über die 50 Meter Rücken schwimmt das erste Mal seit Jahren wieder Bestzeiten, trainiert in Dortmund, das wird sehr, sehr wohltuend gewesen sein. Pia Helly-Henning aus Frankfurt gewinnt völlig überraschend auch ihre ersten DJM-Medaillen, nämlich Bronze über 50 Freistil und 50 Delfin. Und Luisa Rumler aus München absolviert ein Monsterprogramm mit Bronze über 800 Freistil, Silber über 1500 Meter Freistil, die ja jeweils im Nachmittagsabschnitt stattfinden und dann direkt auch über die, oh, was war denn das, was da kam, die 200 Rücken, glaube ich, ins Wasser springt und dort auch nochmal die Bronzemedaille aus dem Becken fischt, sowie 400 Meter Lagen Bronze gewinnt. Also da werden einige sein, die hier mit einem sehr, sehr breiten Grinsen von ihren deutschen, ja, von ihren letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Hause fahren und zurück in ihre Heimat fahren. Gleiches gilt mit Sicherheit für die Jungs im Jahrgang 2006, denn hier gab es insgesamt 29 Medaillengewinner. Und das sind die meisten bei den Jungs. 29 Medaillengewinner sind, glaube ich, die meisten überhaupt in allen Jahrgängen, über männlich und weiblich hinweg. Weil einige gefehlt haben und zu den Top-Performern in diesem Jahrgang gehört Michael Raje, der im Saarland trainiert in einem Mix aus Heimtraining bei seinem Heimtrainer und dem Stützpunkttraining bei Jan Wolfgarten, was ja nachvollziehbar ist, er als klarer Sprintfokus kann nicht so viel anfangen mit den Mittel- und Langstrecken, die bei Jan Wolfgarten dort im Schwerpunkt sind, aber gemeinsam schafft man dann dort Synergien, die bis hierhin ziemlich gut zu funktionieren scheinen. Über 50 und 100 Freistil gewinnt Michael Gold, über die 100 Delfin gewinnt er Gold und über die 50 Meter Delfin gewinnt er Bronze. Und dahinter ist es dann schon ein breites Feld mit Lukas Fritzke, Emil Holland, Vincent Passek, Simon Reinke, Viktor Sanin, Jonathan Tulk und Arian Wüstenhagen, die jeweils 3 Medaillen gewinnen. Es gab einen deutschen Rekord, deutschen Jahrgangsrekord in diesem Jahrgang, den Vincent Passek aufstellte. Fast schon erwartungsgemäß verpasste er doch bei den deutschen Meisterschaften über 50 Meter Rücken nur um 300stel die Bestmarke, so blieb er jetzt 400stel in 25,19, 400stel unter dem Rekord von Michael Schäffner aus dem Jahr 2016. Überraschung, wenn man so möchte, ist es, dass Simon Reinke über die 400 und 800 Meter Freistil gewinnt und damit seine ersten DJM-Titel, 2 DJM-Titel überhaupt seiner Karriere einfährt. Hat natürlich viel damit zu tun, dass Arne Schubert hier nicht am Start war, soll den Titel gar nicht entwerten, denn die Zeiten waren durchaus beachtlich, die Simon hier ins Wasser gelegt hat und du kannst schlussendlich auch bloß die schlagen, die da sind. Und dann gewinnst du deine ersten Goldmedaillen bei den nationalen Jugendtitelkämpfen. Und das Gleiche trifft auch auf die beiden Cannstatter Jungs zu, Jan-Niklas Schmidt und Mattia Nardi, die für mich dann noch im Anschluss die Party und die Show dieser Wettbewerbe abgerissen haben. Wir erinnern uns zurück, es ist Jahrgang 2006. Du bist seit 5 Jahren oder jetzt seit 6 Jahren bist du bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften unterwegs, trainierst jedes Jahr darauf hin, das ist dein Ziel, du möchtest eine Medaille gewinnen und dann siehst du das Meldeergebnis und guckst da drauf, 400 Meter lang, wer ist da am Start? Finn Hammer, Arne Schubert, Maximilian Wargentin, Lukas Fritzke, alles JTM-nominierte Sportler. Sascha Macht landet vor dir und dann wirst du 4., 5., 6. über Jahre hinweg. Und jetzt guckst du ins Meldeergebnis 2024 und sagst, na Moment, das ganze Podium vom Vorjahr ist einmal komplett nicht da. Finn nicht da, Maximilian Wackentin nicht da, Lukas Fritzke nicht gemeldet und witterst auf einmal deine Chance. Und dem Druck haben die beiden Jungs hier standgehalten, nachdem sie über Jahre die Gruppe auch mitschleifen und mitziehen und fahren tatsächlich den Cannstatter Doppelsieg über die 400 Meter Lagen ein. Gewinnen hier das Ding und dann ist es ganz Cannstatt, das nicht nur oben auf der Tribüne richtig Lärm macht im Vorfeld, also alle Schwimmerinnen und Schwimmer nicht, natürlich nicht die ganze Stadt vor Ort, also ganz Cannstatt, und laufen dann runter an den Beckenrand, stürmen den Beckenrand und lassen die beiden im wahrsten Sinne des Wortes hochleben und in die Luft fliegen, was natürlich auch großartig ist, weil es ist das letzte Finale am Mittwoch, das wir sehen. Es ist Zeit dafür, es ist der Platz dafür, es ist die Stimmung dafür. Es war der freaking perfect Moment für diese Emotion und das war so cool, das war richtig, richtig mitreißend und richtig geil, das zu sehen, und schildert und illustriert für mich so gut, was diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften an Sportlerkreisen von der Tribüne erlebbar gemacht haben. Nämlich diese Unterstützung, dieser Zusammenhalt, das war so oft zu sehen und zu hören und zu fühlen und zu spüren. Und es findet hier seinen Ausdruck. Und gerade die ältesten Sportler, die häufig eine Vorbildfunktion haben, die die großen Schwestern, die großen Brüder sind, die mit ihrer Erfahrung die Jüngeren an die Hand nehmen und mitziehen und ihnen zeigen, wie das geht, wie das läuft, die da sind zum Reden, zum Sprechen. Das trifft auf so viele zu, die hier ihre letzte Meisterschaft haben. Und wenn du dich dann noch feiern lassen darfst für die ersten Medaillen, die du überhaupt gewinnst, bam, ein schöneres Ende kann es da eigentlich gar nicht geben. Und damit endet hier nämlich auch der Rückblick auf diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die in den Finals extrem viel Spannung, viele schnelle Zeiten geboten haben, eine herausragende Stimmung, wirklich ein Vorzeige-Event möchte ich nicht sagen, aber ein wirklich sehr, sehr cooles Event waren mit all dem, was dort war, mit dem Feuerwerk und so weiter und so fort. Der Wermutstropfen, der da ist, ist, dass es jeden Morgen 7 Uhr losgeht und gegen 13.30 Uhr die Vorläufe zu Ende sind. Diese 6,5 Stunden sind einfach tödlich und legen so einen Schatten über diese Woche. Wenn wir das eindampfen, kürzen, irgendwas einfallen lassen könnten, dann wird das ein richtig, richtig schönes Event mit allem, was das Schwimmen ausmacht, mit spannenden Duellen, mit allen Stars in the making, die da sind, mit allen Sternchen, die da sind, mit all den Duellen, mit der Familie auf den Tribünen, mit dem Platz, mit der Stimmung, mit dem Lärm, mit allem, was dazugehört. Das hat in der Summe schon echt ziemlich Spaß gemacht. Und mit dem Gefühl wird es dann nächstes Jahr hoffentlich wieder auf die Bahnreise nach Berlin gehen. Die Schlussworte sind dem Wettkampfausblick gewidmet. Es gibt in Kiel den Wiking-Pokal, in Dresden das Erich-Kästner-Schwimmfest. Dort wird es schnell werden, hoffentlich schnell für alle, die da sind. Ich sage an der Stelle, wir sind lange schon über der geplanten Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder, wenn euch die letzte Woche nicht gereicht hat im Livestream, dann war es mir heute auch eine Freude, euch zu unterhalten. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann am Freitag mit einer regulären 1-Stunden-Ausgabe. Wir werden ein bisschen über Nachrichten quatschen, wir werden die Wettkampf-Highlights beleuchten, da war ja auch das AP-Race in London, da werden wir dann nochmal drauf gucken. Wir werden eine Wissenschaft der Woche vorstellen und einfach den Schwimmsport hochleben lassen, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Ciao!